Sag mal, kennst du den Checker Tobi?
Checker Tobi? Ich kenne den Checker vom Neckar. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nein, den kenne ich nicht. Was macht
Checker,
der denn?
Checker Tobi, ja, der macht hier so Reality-Formate und so. Checker Tobi, nee, den kenne ich, glaube ich, nicht.
Der Checker Tobi, das ist anscheinend jemand, der bei YouTube so Lernvideos macht für Schüler, so Wissensvideos. Ja?
Okay.
So, und jetzt war ich gestern mit Ursula bei meinem Lieblingsbrasilianer Sorbinho auf der Hohen Straße. Ja. Und dann hat die mir eine Geschichte erzählt aus der Schule und die hatte da ein paar Kids, die waren emotional sehr angegriffen irgendwie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da los war. Und dann hat sie gesagt, komm, wir gucken hier ein Video von Checker Tobi. Ja, so, damit die Kinder ein bisschen bessere Laune haben. 5. Klasse ist das, ne? So, und dann hat der aber leider genau in dem Video erzählt, dass, also da ging es um Hamster. Hattest du einen Hamster als Kind übrigens?
Nee, ein Meerschweinchen. Musste ich aber wieder abgeben, ja, weil ich allergisch war hinterher.
Ah, okay, ja gut. Ist ja im Prinzip ein dicker Hamster, kann man schon so sagen. Ja, so, ja. Jedenfalls, Hamster, die sterben ja nach so 2 Jahren. Und dann hat der Checker Tobi in dem Video natürlich erklärt, dass die nach 2 Jahren sterben. Ne? Dann war eins von den Kindern, war noch emotional angegriffener als vorher, weil die meinte dann, ja scheiße, mein Hamster ist schon 1,5. Und also es ist wirklich richtig mies gelaufen. Und dann hat natürlich noch, also es kam dann auch noch dazu, dann ist tatsächlich von einem Kind, ich weiß nicht, wie er heißt, von irgendeinem Jungen, ist dann die Katze gestorben. Ja, so, und dann hat der, das ist ja heutzutage alles anders als bei uns damals, dann hat er irgendwie in die Teams-Gruppe der Schulklasse, hat er irgendwie so eine Sprachnachricht reingeschickt, also ist ja eine Kommunikation, kann ich mir ja gar nicht vorstellen, ne? Und dann hat er gesagt, ja, jetzt ist es Zeit, einfach nur Lebewohl zu sagen, mit so einer ganz traurigen Stimme. Ja, also da siehst du mal, ja, also Ursula wollte den Kindern was Gutes und hat gesagt, wir gucken heute den Checker Tobi und dann erzählt er von Hamstern, die sterben.
Tja, wie ist das so schön im Leben? Das kommt nicht immer so wie geplant oder wie gewünscht.
Ja,
oder wie
das,
ne?
Das kann man wohl sagen. Es war ein wildes Wochenende und ich bin nach Dänemark gefahren. So, und da fährt man ja nach Herning zu diesem Finalspielort, wo jetzt die Handball-Europameisterschaft war, so grob 7 Stunden. Ich habe 9 Stunden gebraucht, weil ich wirklich jeden Scheiß mitgenommen habe. Ja, und ich hatte ein bisschen Pech, weil ich hatte nicht im Kopf, dass die Bayern beim HSV um 18:30 spielen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Und wann kam ich dahin? Genau in den Anreiseverkehr. Fantastisch. So, und dann hatte ich hinterher noch eine Sperrung. Die sollte von 19 Uhr abends bis 9 Uhr gehen. Ja, und wann haben die damit angefangen? 18:30 haben die angefangen, diese Sperrung aufzubauen. Wann kam ich dahin? 18:37. Pech gehabt, musste raus. Ja, also es lief wirklich wie am Schnürchen. Aber egal. Guckst du eigentlich Handball? Guckst du anderen Sport? Guckst du was anderes als Borussia Dortmund?
Ja, schon. Insbesondere, das erwartet jetzt wahrscheinlich keiner, Wintersport. Ich mag unglaublich gerne Wintersport.
Oh.
Ja, weil ich muss sogar sagen, ich war schon mal live bei der Vier-Schanzentournee beim Auftaktspringen. Da war es aber noch Martin Schmidt und Sven Hannawald.
Oh, geil.
Also ist schon ein bisschen was her. Ich war auch ein Kind und dann fliegen die da runter. Das war schon sehr beeindruckend. Und Handball, ich weiß nicht, ob dir, das war mal Handball-Bundesliga der Herren, der LTV Wuppertal noch was sagt. Ich wohne ja in Wuppertal.
Das ist natürlich.
Ja, und entsprechend, mittlerweile ist es ja der Bergische HC. Früher war es der LTV und ein Kumpel von mir, der spielte beim LTV. Der spielte also schon relativ hoch für Amateur und da war man dann immer mal in der Halle und das ein oder andere Kaltgetränk vernichten. Und ich muss sagen, wir Fußballer sind ja schon sehr weinerlich, wenn du dir dann die Handballer anguckst und Handballerinnen, können wir uns eine Scheibe von abschneiden, ne?
Wer jetzt heute schon die Sendung guckt um 19.30 Uhr oder spielen sie schon um 19 Uhr? Die Handballerinnen von Borussia Dortmund sind ja aktuell Tabellenführer in der Bundesliga. Und mit ein bisschen Glück, sie spielen um 19 Uhr. Ja, dann ist die Sendung natürlich noch nicht zu Ende, weil die geht ja um 18 Uhr online. Aber ihr könnt danach direkt umschalten. Ja, einfach die Handballerin von Borussia Dortmund unterstützen. Finde ich übrigens witzig, dass du das sagst mit dem, ob ich den LTV Wuppertal kenne. Ich komme aus Solingen. Weißt du das? Ja. Ja. Deswegen, also vom LTV Wuppertal habe ich dann doch schon mal gehört.
Ja, stimmt.
Und weißt du, die Unihalle ist übrigens die beschissenste Halle der Handball-Bundesliga. Das kann ich dir sagen. Ist wirklich der letzte Rotz. Ist der einzige Verein, der auf eigene Kosten in der einen Ecke noch eine Extrakamera aufstellen muss, weil man von der Führungskamera aus die eine Außenposition nicht sehen kann. Ja,
ja, die also Halle ist jetzt nicht so konzeptionell durchdacht, das ist
nein,
richtig.
Nein, ist der letzte Scheiß. So, so sieht es nämlich aus. Aber gut, und sie liegt auch noch beschissen, das kann man
und,
auch
aber
sagen.
Aber die kriegen doch eine eigene Halle auch, ne? Also da wird doch jetzt, ich meine, weil die hatten doch die Klingenhalle in Solingen und dann immer wieder im Wechsel und so und jetzt gibt es doch endlich mal eine eigene Halle.
Ja, und zwar in Wuppertal-Katernberg soll die gebaut werden.
Da bin ich im Übrigen groß geworden, ne? Also so klein ist die Welt.
Ja, ja, kannst du mal sehen. Sagen Leute eigentlich Daniel zu dir?
Also, meine Mama schon. Meine Frau auch manchmal. Ja. Im Übrigen, das wissen wahrscheinlich auch fast keine Leute. Daniel Philipp. Ja, aber dieser Philipp, der Zweitname ohne Bindestrich, ne, der geht halt immer unter. Außer, ich habe richtig Mist gebaut früher. Dann war es immer Daniel Philipp. Dann musste ich, nicht gut.
Ja, ja, das ist der Klassiker. Wenn man einen zweiten Namen hat, man wird immer nur mit dem ersten Namen gerufen. Und wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es laufen sollte, dann, von daher absoluter Klassiker.
Oder dann Daniel, da wusste ich, das ist Pullala gewesen, ne? Daniel Philipp wird wirklich ernst. Daniel Philipp Schmidt. Oh, ich habe richtig verkackt. Mhm. Also wenn wirklich so der volle Name kam, ne?
Das war aber dann in der Schule, ne?
Ja, und auch bei der Mutter zu Hause, ne? Wenn die gesagt hat, Daniel Philipp Schmidt, komm mal in dein Zimmer oder irgendwie sowas. Oh, nicht gut.
Ja, verstehe. Okay, und wie kam es zum Namen Toxi?
Witzigerweise habe ich lange Jahre Musik gemacht und da war es der Künstlername Toxigen und der kam in der Schule zustande, Chemieunterricht auf dem Gymnasium. Ich habe mal wieder vorzüglich nicht zugehört, um was es da eigentlich inhaltlich so ging. Und dann hat mich der Lehrer irgendwie gefragt, irgendwas hier mit Giftigen und schieß mich tot. Und der wollte den Fachbegriff von mir wissen. Hatte ich nicht. Und dann habe ich mir was zusammengereimt. Und dann habe ich gesagt, hier irgendwie Gene und schieß mich tot. Und Gift ist ja Toxi und dann Toxigen. Habe ich irgendwas rausgebrettert und er so, nö. Und dann durfte ich auch den Klassenraum verlassen. Und dann habe ich mir gedacht, aber Toxigen, irgendwie ganz cool. Und dann war das mein Künstlername. Und aus Toxigen wurde dann Toxi. Und der ist bis heute geblieben.
Ja. Ja, ja, okay, das finde ich ganz witzig, weil ich mag ja so Spitznamen, die so eine krumme Geschichte haben. Ja, so. Letztens hat mir eine Freundin erzählt, dass sie ist eine Handballspielerin, dass sie bei einem Verein den Spitznamen Sonja hat, ja, weil sie verwechselt wurde von der Trainerin. Also da standen zwei Spielerinnen und dann war nicht klar, welche ist denn jetzt genau gemeint und dann entstand so ein Mischname und seitdem heißt sie Sonja, obwohl sie eigentlich ganz anders heißt. So.
Ja, voll geil.
Solche Nummern mag ich. Das finde ich eigentlich ganz gut. So, erstmal muss ich natürlich sagen, wir sprechen heute sehr ausführlich über die Stimmungslage bei Borussia Dortmund, weil das ein Thema ist, was anscheinend viele von euch da draußen sehr beschäftigt, begeistert natürlich nicht, sondern beschäftigt, weil die Stimmung anscheinend nicht so sonderlich gut ist. Ich war jetzt natürlich gegen Heidenheim nicht im Stadion, habe eins der interessanteren Spiele diese Saison verpasst tatsächlich, war aber auch erst das zweite. Von daher ist das, glaube ich, okay, weil ich ja versucht habe, die deutschen Handballer in Herning zum EM-Titel zu brüllen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber das ist ein Thema. Wir sprechen über die Nummer mit Aaron Anselmino und den Nicht-Transfers, auch Kaba, das ist ja gescheitert wegen Medizincheck und so weiter. Und das ist eine interessante Nummer. Hörerfragen gibt es jede Menge. Vielen Dank dafür. Deswegen direkt mal der Hinweis: abonnieren, liken, kommentieren. Ihr könnt auch gerne bei Toxi Pöhlers vorbeischauen. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Das ist sowieso keine Konkurrenz, sondern das ist ja im Prinzip ein Miteinander. Wer über Borussia Dortmund spricht, kann sehr gerne unterstützt werden. Überhaupt gar kein Ding. Und wenn ihr mehr Infos braucht, schwarzgelberunde.de. Da gibt es den Link, wie ihr dieses Format finanziell unterstützen könnt. Ihr könnt Merchandise kaufen und so weiter und so fort. Oh, das Heidenheim-Spiel. Also ich hatte sehr lange nur erstmal diesen verschossenen Elfmeter gesehen, ja, weil der wurde mir natürlich bei Social Media direkt reingespült und sonst nichts. Hatte aber dann auch schon gefühlte 80 Nachrichten auf dem Handy zum Spiel. Heidenheim haben wir in den letzten Jahren haben wir uns immer irgendwie schwer getan, muss man schon sagen. Ja, ich erinnere mich an das Heimspiel davor. Ich glaube, das war auch relativ tricky und ja, sah überhaupt nicht gut aus. Ich finde aber, und da bleibe ich bei, weil das Spiel gegen Pauli war ja nicht groß anders, hat man zwar auch gewonnen, aber irgendwie so vom Gefühl her, ich habe es mir dann jetzt ja hinterher nochmal angetan, ich glaube, anders kann man es nicht formulieren, das war ein Spiel, also ich bin der Meinung, wenn du gegen Kellerkinder spielst als Borussia Dortmund, darfst du ruhig mal Spiele dominieren. Das heißt nicht, dass du 6-7-0 gewinnen musst. Darum geht's mir gar nicht. Ich finde aber, dass man die Spiele durchaus mal dominieren kann. Das war jetzt gegen Heidenheim auch wieder nicht der Fall. Warum war das so, deiner Meinung nach?
Wenn ich das wüsste, dann weiß ich nicht. Wäre ich nicht hier in diesem Studio, sondern wahrscheinlich irgendwo in Brakel auf der Geschäftsstelle oder so. Oder würde mit der Mannschaft sprechen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, dass ich irgendwie genau das auch ein Stück weit erwartet habe, mal wieder. Und genau diese Erwartung dann ja auch wieder getroffen wurde. Ich glaube, für so ein Heidenheim oder auch für St. Pauli oder andere Mannschaften, die unten drin stehen, ist es natürlich auch so, die kommen dann insbesondere nach Dortmund und die planen es nicht unbedingt ein. Für den BVB erwartet es jeder. So, und das macht schon mal relativ ungleiche Voraussetzungen, weil die Erwartungshaltung eben konträrer, glaube ich, nicht sein kann. Das heißt also, Heidenheim brettert natürlich auch alles raus. Und naja, ich kann mir halt schon wieder vorstellen, dass beim einen oder anderen schon der Gedanke ist, ist ja nur der tabellenletzte Heidenheim. Das darf nicht so sein. Wäre aber vielleicht auch ein Stück weit menschlich, dass es eben passiert. Und was ich aber nicht verstehe, du dominierst ja am Anfang schon irgendwie. Und ich finde, am Anfang war Heidenheim schon auch sehr passiv, sehr abwartend, auch sehr zögerlich, ist nicht draufgeschoben auf den Ballführenden, hat uns da gewähren lassen. Warum, wenn du doch so dominierst, warum kippt dir das in so einem Spiel? Weißt du? Also, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich noch viel weniger.
Ja, also mein Gefühl ist jetzt, das hat sich jetzt so, ich würde mal sagen, die letzten 2,5 Jahre so entwickelt, so grob, dass da immer sofort eine gewisse Form der Verunsicherung herrscht, ja, und dann irgendwie Automatismen flöten gehen, weil die können ja alle kicken, das ist ja gar nicht der Punkt. Jetzt kann man darüber diskutieren, einige Spieler sind ein bisschen limitierter als andere, ja, ist ja auch ganz normal, sonst würden sie vielleicht auch bei Vereinen spielen, die noch weiter oben sind im Ranking in Europa. Aber ich glaube, dass das daher kommt, diese Unsicherheit einfach. Ja, ich habe jetzt hier einen Fehler gemacht und dann kippt ja auch die Stimmung, da kommen wir dann ja gleich zu. Ich glaube, dass das so eine Wechselwirkung ist, ne? Und ich habe das jetzt gehört, ich weiß nicht, ob du das auch irgendwie mitbekommen hast. Es soll ja tatsächlich Pfiffe gegeben haben, als Guirassy dann den Elfmeter schießen wollte, so vereinzelte. Und das ist natürlich schon eine Frage, die ich mir dann stelle. Also das finde ich äußerst schwierig, einen eigenen Spieler vor einem Elfmeter auszupfeifen. Das finde ich, das geht einfach gar nicht. Da gibt es überhaupt gar keine Begründung für.
Die Begründung liefere ich dir. Also ich bin inhaltlich dabei. Also zum Beispiel auch, wenn du gesprochen hast mal über Pfiffe zu einer Halbzeitpause gegen die ganze Mannschaft, jetzt gar nicht gegen einen Einzelnen, habe ich zum Beispiel auch da gesagt, also Pfiffe zu einer Halbzeitpause würde ich zum Beispiel auch nicht machen. Ich finde, nach einem Spiel finde ich sie durchaus legitim, um auch mal darzulegen, hör mal, ich war mit diesem Auftritt als zahlender Kunde, der ich ja letztlich auch bin, Fan und zahlender Kunde, war ich nicht zufrieden. In einer Halbzeit ist es natürlich auch so, das gibst du den Jungs mit und die haben noch mal zweite 45 Minuten vor sich. Das heißt, hilft das, wenn ich jetzt in dem Moment Unmut bekunde? Wahrscheinlich nein. Und das ist natürlich, und da gebe ich dir komplett recht, vor so einem Elfmeter bringt das auch gar nichts. Also 0,0 würde ich auch niemals tun. Ich glaube aber, und das ist echt ein Punkt, so ein Serhou Guirassy, ich mache da auch keinen Hehl draus, mich hat der nie abgeholt. Ich bin nie mit diesem Menschen warm geworden in Dortmund, weil ja ich einfach persönlich und ich glaube viele andere auch nicht das Gefühl haben, als wäre der mit Leib und Seele bei Borussia Dortmund. Das ist halt ein Arbeitgeber für den. Und da passt für mich auch thematisch ein Interview hinterher sehr gut zu. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Am DAZN-Mikro hat er mit Daniel Herzog gesprochen und Daniel Herzog hat für DAZN die Frage gestellt, wie befreiend denn dieses Spiel jetzt auch mit diesen Toren für ihn gewesen wäre, gerade in Anbetracht der letzten Monate, die ja schwieriger waren. Gerade auch, wenn er den einen Elfmeter nicht gemacht hat, aber trotzdem so insgesamt. Und dann sagt er, I don't care. Das ist Fußball, I don't care. Ja, in einer Saison mache ich mal 45 Tore, jetzt momentan ist es ein bisschen schwieriger. I don't care, interessiert mich nicht. Und da denke ich mir so, boah, Serhou, schwierig, ganz schwierig. Weil, wenn das dein Mindset ist, dann I don't care, du kriegst für 5 Tore halt dieselbe Kohle wie für 45, ja? Das ist ja das Problem. Die Kohle kommt rein, interessiert mich nicht. Die Fans von Borussia Dortmund interessiert aber sehr wohl, wie viele Tore du machst, wie engagiert du bist, wie du dich präsentierst für ihren Verein. Und ich glaube, da kommen wir dann im Boomerang wieder zurück. Die Leute haben oft nicht das Gespür oder das Gefühl für ihn, dass ihm das irgendwas bedeutet. Dann bedeutet er ihnen auch nichts. Und dann wird möglicherweise auch in einer ungünstigen Situation gepfiffen.
Ja, okay. Ja, du hast die Begründung geliefert und die kann ich absolut nachvollziehen. Ich hatte jetzt diese Aussage gar nicht im Kopf und hatte jetzt überlegt, ob ich zurückfrage, tell me who cares. Also sag mir, wen es interessiert, weil das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir kommen jetzt schon sehr weit weg von diesem Heidenheim-Spiel. Lass uns aber erstmal dabei noch ein bisschen bleiben, weil es gab ja dann auch zwei Szenen mit den vermeintlichen Foulspielen bei den Torhütern. Bei Kobel finde ich, ist der Gegenspieler am Arm. Ja, also der Arm ist beeinflusst und in der anderen Situation sehe ich das halt eben nicht vor dem Tor von Anton. Bist du auch meiner Meinung oder sagen die Leute jetzt, ihr habt natürlich logischerweise schwarz-gelbe Brille auf und so weiter, aber ich finde schon, dass man das unterschiedlich bewerten kann, nicht muss, aber dass man es unterschiedlich bewerten kann.
Ja, bewerten kann auf jeden Fall. Also jetzt ist ja mittlerweile noch mal ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen. Ich habe auch direkt nach dem Spiel gesagt, für mich ist es relativ ähnlich zu bewerten. Aber ich habe mir dann hinterher natürlich auch das Gregor-Kobel-Interview reingezogen und da hat er es aus Torwartsicht ja auch erklärt. Und war ja dann, ich glaube, bei Jesko von Eichmann war es für Sky auch relativ sauer und hat gesagt, nee, also da gehe ich auf gar keine Diskussion auch ein. Jetzt war ich nie Torwart. Also von daher ist es sowieso auch eine Bewertung von außen, die sowieso immer schwierig ist, wenn du von außen guckst. Jetzt war ich nie in der Lage, so eine Situation zu haben. Das heißt, da ist wahrscheinlich so eine Gregor-Kobel-Aussage viel, viel verifizierter. Ja, und entsprechend kann ich da tatsächlich relativ wenig zu sagen. Aber dass man es unterschiedlich auslegen kann, ich glaube, bei Diandra May war es ja dann sogar auch noch Mainka, der eigene Spieler, der ihn da auch mitbedrängt. Also da ist er dann ja auch von Zweien umgeben und von Zweien umringt. Girassi geht da auch eher zum Ball und er ist ein bisschen unsicherer. Also ich würde auch sagen, ja, man kann es unterschiedlich sehen.
Dieser Heidenheimer Torhüter gehört ja vertraglich Borussia Dortmund. Jetzt haben wir den ja auch schon ein paar Mal gegen Dortmund gesehen. Wird der irgendwann mal für Borussia Dortmund spielen?
Ich hätte keine Bauchschmerzen. Ich finde ihn in Heidenheim sehr, sehr stark und sehr ordentlich. Jetzt kann man sagen, ich habe eine Statistik gelesen, er ist der einzige Torwart der Top 5 Ligen, der noch nie zu Null gespielt hat. Wenn man das jetzt hört, denkt man, ach du Scheiße, was ist das denn für ein Fliegenfänger? Ist er aber gar nicht. Ich glaube, der kriegt mit Heidenheim einfach so brutal viel auf die Kiste. Das liegt also aber weniger an Diandra May, finde ich. Brutal, was der teilweise auch hält für Heidenheim. Und ich finde auch zum Beispiel diesen Anspruch, den er selber hatte, den finde ich auch recht ordentlich. Im Sinne von, ich setze mich jetzt hinter Gregor Kobel nicht beim BVB auf die Bank oder Tribüne oder sonst was. Ich will für meine eigene Entwicklung spielen. Ich muss spielen. Und ich bin gespannt. Also je nachdem, was im Sommer mit Gregor Kobel möglicherweise passiert, hätte ich zumindest, wie gesagt, keine Bauchschmerzen, wenn er zurückkommt.
Ich wundere mich ja, dass er nicht nochmal in Kopenhagen geblieben ist. Das wäre eigentlich für Kopenhagen eine gute Nummer gewesen, für ihn auch, dann Champions League zu spielen. Ja, das finde ich schon nicht schlecht. Jetzt ist das Grundniveau in der Bundesliga natürlich höher als das Niveau in Dänemark, aber in der Champions League spielst du gegen die Besten, dann spielst du ja auch alle drei Tage. Das heißt, mehr Spielpraxis. Ein bisschen schade, dass da diese Nummer nicht einfach mal verlängert wurde. Ich glaube, das wäre cool gewesen, aber wird es Gründe für gegeben haben, warum das nicht möglich war. Vielleicht wollte Kopenhagen ihn ja auch nur langfristig, ist ja auch immer so eine Option, und er wollte dann halt irgendwo auf jeden Fall mal eine Lösung. Ja, als Spieler ist ja dann auch immer ein bisschen blöd. Und da kommen wir jetzt mit einem fließenden Übergang, weil ich glaube, so viel gibt es zu dem Heidenheim-Spiel nicht mehr zu sagen. Es liegt ja auch schon ein paar Tage zurück. Zu der Nummer mit Aaron Ansemino. So, habe ich jetzt gestern auch nochmal drüber diskutiert hier im Freundeskreis und habe gesagt, ich glaube, von all den Leuten, denen man dann vielleicht am meisten Vorwurf machen kann, ist es nicht unbedingt der FC Chelsea oder Borussia Dortmund, sondern es ist der Berater von Ansemino. Dass der jetzt hier hin und her geschickt wird wie ein Stück Ware, das finde ich schon arg bedenklich, weil den reißen sie raus aus Dortmund. Wir haben die Bilder gesehen, das hat ihn sehr getroffen. Das ist ein junger Kerl, der ist jetzt irgendwie nicht 25, 30 Jahre alt, total gesettelt, sondern der versucht sich gerade ganz weit weg von der Heimat irgendwie zu finden. Der spricht natürlich die ganzen Sprachen nicht, die dann irgendwo gesprochen werden, wo er hinwechselt, kommt auch noch dazu. Das ist eine harte Nummer. Wie siehst du das, so eine Geschichte?
Ja, also machen wir uns nichts vor. Und so hart und scharf kann man und muss man das formulieren. Solche Szenarien sind für mich irgendwie moderner Menschenhandel gefühlt, ja. Natürlich ist er auch ein Stück weit in Anführungszeichen selber schuld, weil er sich natürlich auch für einen Wechsel zu Chelsea und damit zu dieser Blue Co. Group entschieden hat. Und wir wissen ja auch, wie viele Spieler die da bei Chelsea generell unter Vertrag haben und dass die bekannt sind, auch mal so impulsiv und emotional zu handeln. Und irgendwie, was habe ich mitbekommen, 3 Stunden vor Ablauf dieser Klausel aktivieren die die in Dortmund. 3 Stunden vorher. Ja, da wäre die sonst passé gewesen. Und das überrascht natürlich den Spieler, alle in Dortmund. Und dann sollte er ja wohl, medial so gehört, Verhandlungsmasse sein, eigentlich nur für einen eigenen Deal, den die bei Chelsea eintüten wollten. So, und das finde ich natürlich äußerst fraglich, einen Spieler, der sich woanders wohlfühlt, gerade, ne, junger Kerl, wie du sagst, menschlich angekommen, gerade ein bisschen irgendwie gewertschätzt und so, den dann da rauszureißen, nur damit man eigene Interessen verfolgt, finde ich äußerst schwierig. Ganz, ganz schwierig, menschlich, ja, gar nicht nachvollziehbar. Aber sie machen es eben, das hätte allen Beteiligten bewusst gewesen sein müssen. Und ja, und jetzt kommt für mich der Punkt, wo ich den BVB, aka Sportdirektor Sebastian Kehl, direkt mit reinhole. Also, den hat man im Sommer geliehen, weil man Bedarf hatte. So, da waren eigene Verteidiger unpässlich, konnten nicht, waren verletzt, wie auch immer. Ja, hatten wir also nicht so viel zur Verfügung. Man lässt sich auf diese Leihe ein, die wirklich nur eine Leihe ist. Ohne Kaufoption, Kaufpflicht, ohne irgendwas. Weil man bei Chelsea sagt, langfristig ist das unser Spieler und wir wollen ihn langfristig bei uns haben. So. Und dann soll Sebastian Kehl ja wohl eine Aussage auf die Füße gefallen sein, dass er angesprochen wurde medial. Ja, nee, ich habe ja ein gutes Verhältnis zu Chelsea. Ich nehme schon mal den Hörer in die Hand und vielleicht kann er ja länger bleiben. So. Und das hat die verwundert und geärgert. Wohl. Und ehrlicherweise, jetzt kommt meine Einschätzung dazu, ich kann mir das genau so vorstellen, leider, dass das genauso passiert ist. Und dass sie dann gesagt haben, okay, wenn ihr hier irgendwie Spielchen spielt und da in seinem Kopf wühlt und arbeitet und den irgendwie von einem längeren Verbleib vielleicht überzeugen wollt, dann brechen wir das hier halt ab und dann geht er halt woanders hin. Und dann geht er zu einem von uns, nämlich zu Racing Straßburg, ist ja auch die Blue Co. Group, bleibt also alles quasi beim Papa. Und da denke ich mir auch so, lieber Sebastian Kehl, ich meine, du hast den Deal für Borussia Dortmund eingetütet. Du weißt genau die Inhalte, die vertraglich festgezurrt sind. Warum äußere ich mich dann überhaupt über irgendeinen möglichen längeren Verbleib und vergraue Leute kommunikativ? Sagt ja Anfang Januar auch, ja, wir planen mit Aaron Anselmino und dann wird er dir doch wieder weggerissen, 3 Stunden vorher. Also auch die Aussagen fallen ihm ja auf die Füße. Ja, wir planen als BVB und dann Pustekuchen, ja, plan mal. Aber du hast ja gar keine Planungssicherheit, weil Chelsea sitzt am längeren Hebel. Also das verstehe ich nicht.
Ja, kann ich deinen Frust auf jeden Fall nachvollziehen. Sagen wir mal so, Borussia Dortmund hat nicht das beste Bild abgegeben in dieser ganzen Situation. Ja, und man liest ja dann auch, das war irgendwie dann noch ein Teil des Chakwumeka-Deals und so weiter. Ich glaube, darauf hätte ich mich nicht eingelassen. Dann hätte ich halt vielleicht auch auf Chakwumeka verzichtet, okay, und gesagt, ja, dann kommt der halt nicht zurück zu Borussia Dortmund. Wir müssen aber auch mal schauen, wie die Situation jetzt ist, was die Innenverteidiger angeht. Also, was hatten wir im Sommer für eine Situation? Schlotterbeck verletzt, Emre Can noch verletzt, Niklas Süle auch immer ein Problemkind. So, dann hattest du ja Philippe Mane. Ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt, ja, weil die Leute gesagt haben, lies doch nochmal, wie man den Namen richtig ausspricht. Beim BVB wird er auf der Anzeigetafel mit Apostroph angezeigt. Ich bin nach wie vor der Meinung, ohne, aber egal. Vielleicht versuche ich das nochmal über einen geschätzten Kollegen zu klären, wie das wirklich richtig ausgesprochen wird oder geschrieben.
Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, natürlich. Kannst du mir einen Gefallen tun und kannst dann auch nochmal mit dem Jan kannst du da auch nochmal nachfragen? Ja. Also das wird mir nämlich immer um die Ohren gebrettert, ja.
Ja, ich spreche jetzt einfach nur vom brasilianischen Rechtsverteidiger mit der Nummer 2, also Rechtsoffensivspieler mit der Nummer 2.
Ich nenne ihn immer nur noch Jan.
Ja, das ist einfacher. Jedenfalls, also damals, klar, kam diese rote Karte für Philipp Mane in dem Spiel bei St. Pauli, hat er seitdem bis jetzt auf zuletzt nicht mehr gespielt, jetzt ist er wieder verletzt. Natürlich sehr, sehr bitter, weil jeder, der hier regelmäßig reinhört, weiß, ich bin großer Fan von ihm und ich glaube, dass der ein super Spieler werden kann. Tolle Spieleröffnung, gut im Zweikampf, gutes taktisches Verständnis. Klar, noch jung, wird Fehler machen, ist aber bei anderen nicht groß anders. So, der Emre ist aktuell, steht er zur Verfügung. Benzibaini ist zurück vom Afrika-Cup, Schlotterbeck ist fit, und Anton ist fit. Das heißt, du hast auf jeden Fall mal 4 Leute, plus du hast Süle und einen verletzten Philippe Mane. Also, fünf Leute, sage ich mal, 4,5 Leute für 3 Positionen. Frage an dich, braucht man aktuell überhaupt noch einen weiteren Innenverteidiger? Ist das personell nötig? Weil die Leute ja sagen, oh, jetzt haben wir da wieder einen weniger und wir brauchen den doch und der macht die gleichen Fehler wie in der letzten Wintertransferphase. Wenn wir das jetzt nur auf die Abwehrspieler beziehen und auch die Qualität der Abwehrspieler, ist der aktuell ein Spieler, den Borussia Dortmund überhaupt braucht?
Ja, ich würde schon, also würde schon sagen ja, weil man hat ja beim BVB bemüht, wir haben ja so einen großen, ausreichenden, polyvalenten Kader und es geht schon. Und du hast es ja eigentlich auch personell mal aufgezählt. Und genau da rein verletzt sich dieser Mane leider wieder. Und genau das ist ja ein Thema, ich schätze den genauso, wie du ihn schätzt. Also ich finde den auch von den Voraussetzungen, die er mitbringt, super spannend. Ich meine, ist ja auch U-Kapitän bei Italien gewesen, sagt ja auch viel über Führungsqualitäten menschlicher Natur aus und so. Also wirklich geil. Für mich hat er auch vorher schon viel zu wenig Spielzeit bekommen oder mal die Möglichkeit, anderes Thema. So, aber auch das war er leider immer wieder, und das ist eine Parallele zu einem Anselmino. Bei beiden hat man immer gesagt, hör mal, hochveranlagte Jungs. Und das sind die beide verletzungsanfällig. Das war Mane auch in der Jugend leider ja immer wieder raus gewesen und so. Und jetzt ist das eben wieder. Also setzt man auf so ein Fragezeichen. Ja, also auch ein Dürraum will. Super Talent, hoch veranlagt, immer wieder richtig lang raus gewesen. Wie sehr kann man sowas wirklich für eine Senioren-erste Mannschaft mit der Ambition von Borussia Dortmund einplanen? Talent hin oder her, aber wenn nicht verfügbar, dann ja, eher im Lazarett wiederzufinden. Und das ist für mich eher das Thema. Also wenn der jetzt wirklich alles niederspielen würde und nie verletzt ist quasi und den Lewandowski der Innenverteidigung macht, ja, der weil den Körper aus Stahl hat, brauchen wir nicht. Ne? Und ansonsten ist es natürlich auch so, Niklas Süle kam ja für ihn rein. Der hatte im Übrigen Rücken. Der hat auch immer was zu tun. Emre Can steht zwar auf dem Papier zur Verfügung, aber da sagt der Trainer Niko Kovac auch immer wieder, ja, so richtig 100% fit ist er auch nicht. Heißt, auch der hat mit Wehwehchen immer wieder zu kämpfen. Dann wirfst du die rein. So, jetzt nehme ich das Heidenheim-Spiel nochmal. Insbesondere direkt das Tor, was dann Heidenheim erzielt nach der Pause mit diesem Ibrahimovic. Also, Anton sieht nicht besonders gut aus, aber Niklas Süle, Hilfe! Wie hüftsteif der war, da merkst du, dass der Rücken hatte. Wahrscheinlich hat er noch Rücken. Also der war unbeweglich hoch 100. Das war qualitativ so schlecht. Will ich ihm vielleicht den Vorwurf gar nicht machen, wenn der körperlich nicht im Saft ist, dann ist es vielleicht das Maximum gewesen, was der auch abrufen kann. Aber das war halt bodenlos, wie er das verteidigt. So. Und dann frage ich, reicht die Qualität, die wir haben? Wir können die Position bekleiden, ja. Aber wie können wir sie bekleiden?
Ja, ich nehme mal gerade dieses Sprichwort aus dem Englischen, übersetze das direkt mal ins Deutsche. Die beste Qualität ist Verfügbarkeit. Also wenn ein Spieler spielen kann, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Ja. Und da hat Borussia Dortmund, finde ich, in den vergangenen Jahren immer wieder Spieler gehabt. Du hast Dürrenwil gerade schon angesprochen, ja, der lange raus war oder ständig raus war. Mane hatte auch in der Jugend Probleme, Anselmino hatte jetzt Probleme. Niklas Süle ja eigentlich seit Ewigkeiten immer mal regelmäßig ein paar Monate raus. Das ist schon eine harte Nummer. Und vielleicht müssen wir als Borussia Dortmund dann in die Richtung gehen und sagen, wir kaufen einen Spieler, der 5% schlechter ist, der aber 30% Spiele mehr machen kann. Da hat man am Ende eventuell mehr davon. Ich weiß nicht, wie deine Sicht darauf ist, aber das ist immer schon ein Risiko. Auch bei Chuck Boumeka, den hat man jetzt nochmal fest verpflichtet für viel Kohle, spielt aber selten. So, dann frage ich mich, liegt es an seinen Trainingsleistungen? Ist das das eine? Weil manchmal, wenn er ja reinkommt, spielt er gut, manchmal halt nicht so gut. Aber das ist ja irgendwie bei der ganzen Mannschaft gefühlt so. Oder liegt es daran, dass er einfach nicht richtig matchfit ist? Dann frage ich mich, das ist jetzt ungefähr ein Jahr, wo er das Dortmunder Trikot trägt. Wann bist du denn irgendwann mal matchfit? Also wann kannst du mal 2-3 Spiele hintereinander von Anfang an machen? Ich sage ja nicht unbedingt durchspielen. Aber wann stehst du denn irgendwie mal zur Verfügung? Oder geht das halt einfach nicht? Da tue ich mich sehr schwer mit. Würdest du da die Transferpolitik ein bisschen anpassen, ein bisschen weniger Risiko gehen? Ich sag mal, dass das Limit des Spielers ein bisschen niedriger ist, aber dafür die Basis einfach besser, was die Verfügbarkeit angeht. Würdest du das ändern?
Also ich würde da zumindest ein Hauptaugenmerk drauf legen. Ich meine, wir hatten dann Axel Sagadou in der Vergangenheit, ja, auch der hoch veranlagt zu uns gekommen, auch immer nur raus. Beim VfB Stuttgart zieht sich das ja bei ihm auch leider weiter. Also das hat mal nichts mit Borussia Dortmund zu tun, sondern mit einfach wahrscheinlich der Körperkonstitution. Und Marco Reus, leider Gottes, was hatte der nicht alles bei uns und dann in entscheidenden Situationen. Also wir haben schon auch viele solcher Spieler bei uns, inne gehabt und haben sie. Und da würde ich dann schon drauf gucken. Das ist ja zum Beispiel bei einem Girassi auch nicht anders gewesen. Den hast du geholt von Stuttgart, verletzt. Dann ist der ja erstmal irgendwie durch den Medizincheck gerasselt und dann hast du ja einen zweiten nochmal gemacht und hast ihn verpflichtet. Und dann hat das in der ersten Saison wunderbar funktioniert, aber wenn ich jetzt gegen Heidenheim auch mal auf das sehr getapte Knie von ihm gucke und wir ja auch über eine Qualität von einem Girassi sprechen, er kann dir ein absoluter Topstürmer sein. Absolut, das hat er in seiner ersten BVB-Saison gezeigt und davor beim VfB. Aber also die Frage, die sich viele Fans auch stellen, ist der denn wirklich fit? Also ne, wirklich auch spielfit, wie ein Chukwuemeka und so. Ich sage, also von meinem Gefühl her, ist natürlich ein bisschen Glaskugel gucken, logisch, und auch ein bisschen Spekulation, aber ich sage nein, der ist gar nicht mehr so fit, wie der eingangs mal war. Und auch da, das hätte man wissen können. Ne? Und jetzt gucken wir doch mal meinetwegen auf so einen Almogera Kaba, der wegwechseln sollte, es nicht getan ist. Warum nicht? Weil er durch einen Medizincheck gefallen ist, weil er verletzt ist. Und da hatte wohl der HSV eine andere Vorstellung von Fitness als der BVB. Also es zieht sich ja schon durch. Also das kann man ja nicht wegdiskutieren.
Vielleicht kriegen wir die besseren Spieler dann einfach nicht, aus anderen Gründen, die halt häufiger zur Verfügung stehen?
Ja, denke ich mittlerweile, weil, und dann kommen wir wahrscheinlich zu einem Thema, wo wir gleich dann auch tiefer reingehen. Ich meine, nehmen wir auch da nochmal einen Nico Schlotterbeck, der hat die Qualität, der steht normalerweise zur Verfügung. Jetzt hatte der mal eine Verletzung, auch ohne Fremdeinwirkung im Training mit so einer Meniskusgeschichte, auch super schwerwiegend, aber das passiert, sage ich jetzt mal. Der natürlich stärker zurückkommt denn je, weil er natürlich in der Reha auch Full Fokus auf Regeneration, auf Fitwerden, auf den Körper gelegt hat. Also das ist ja auch eine Qualität. Wie komme ich nach so einer Verletzung zurück? Und dieses Comeback Stronger, ich komme stärker zurück, ja, der hat es halt wirklich umgesetzt, ne, und hat seinen Körper so dahin trainiert, dass er gesagt hat, okay, ich nutze diese Verletzungsphase und bringe den Körper so auf Vordermann, dass ich mehr Muskulatur habe, dass ich einfach, ja, robuster bin und damit mir das in Zukunft hoffentlich nicht nochmal passiert. Das heißt, das ist Qualität. Menschliche, mentale Qualität, fußballerisch brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Und jetzt haut er so eine Meisteransage raus nach so einem Rumpelspiel gegen Heidenheim. Glaub mir mal, dass der auch mal Reaktionen beim BVB intern abchecken will. Wie stehen die denn dazu? Und ich glaube, der hat dich schon ein bisschen in Schwitzen gebracht, weil der entscheidet sich ja immer noch, bleibe ich oder bleibe ich nicht. So, und wenn wir dann über Verfügbarkeiten sprechen von guten Spielern, dann sagen die sich, kann ich denn zum BVB gehen, weil ich da meinen Anspruch erfüllt bekomme oder nicht? Und wenn nein, also Zweiter werden ja gut, dann gehe ich halt woanders hin, die vielleicht mehr Ambitionen aussprechen. Und dann kriege ich bessere Spieler, verfügbare Spieler, nicht unbedingt.
Mhm. Ja, also die Reaktion von Niko Kovac war natürlich mal wieder relativ gedämpft. Er hat auch gesagt, er hat das noch nicht gesehen, diese Aussage. Deswegen.
Ihr hört ja auch Pfiffe nicht.
Ja, vielleicht wird da jetzt da eine Falle gelockt und deswegen will er das nicht richtig bewerten. Aber das passte natürlich ins Gesamtbild, dass er da sehr konservativ und vorsichtig an die Nummer rangeht. So, jetzt betrachten wir das mal realistisch. Ja? Borussia Dortmund hat aktuell 6 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Dass man sich nicht für die Champions League qualifiziert, da muss schon sehr viel schief laufen. Weil da finde ich, das ist mehr als stabil. Ja, Hoffenheim spielt übrigens eine sehr gute Saison, also gut ab. Und ich meine, deren Coach hat ja, der hat Ambitionen.
Ja.
Ne? Mit einem Verein wie Hoffenheim. Der hat gesagt, er will, ich glaube, in der 3. oder 4. Saison will er um die Meisterschaft mitspielen. Das ist ja völlig, völlig jenseits von Gut und Böse und vielleicht auch unrealistisch. Aber mir gefällt die generelle Ambition, dass er sagt, ich habe Bock, einen Titel zu gewinnen, auch wenn Hoffenheim in der Vereinskarriere, die ja schon 1899 begonnen hat, noch nie einen Titel gewonnen hat. Aber trotzdem, also das muss man dem hoch anrechnen, dass er sagt, ich habe Ambition, ich habe Bock, da etwas zu erreichen. So. Borussia Dortmund tut das nicht, die sind sehr, sehr gemäßigt und das letzte Mal, als man das so richtig getan hat, das war ja in der Favre-Zeit, ich glaube in der 2. Favre-Saison, nachdem man in der 1. Favre-Saison ja ganz knapp gescheitert ist daran, ja, dann kam natürlich auch die Pandemie und so weiter, ne? Also das lief alles äußerst unglücklich, aber man hatte eigentlich dann keine Chance mehr und ich finde das wichtig, Ambitionen zu leben. Und die kannst du nur authentisch leben, wenn du sie dann auch aussprichst. Also es bringt mir nichts zu sagen, ja, ich bin irgendwie auf Tabellenplatz 3 bis 4, bin ich ja zufrieden, weil ich dann wieder in die Champions League komme und an die Geldtöpfe. Sondern ich finde, dass man Ambitionen auch vorleben muss. Schlotterbeck lebt die vor mit seiner Einstellung, aber auch mit seinen Aussagen. Das heißt, das ist authentisch. Jetzt kann man natürlich auch hingehen und sagen, ja gut, Wenn Niko Kovac sagen würde, er will deutscher Meister werden, wäre es nicht authentisch, weil er es nicht lebt.
Genau. Also entweder ich sag's und fühle das auch so und fülle das mit Leben oder nicht. Ich weiß gar nicht, ob Niko Kovac per se es nicht werden wollen würde, weil, also ich meine, wenn du auf so einem Niveau unterwegs bist, bei so einem Verein, der auch ein paar Titel in der Vitrine hat, der auch eine Historie hat, der, ich meine, auch den FC Bayern München trainiert hat und auch da Titel geholt hat, mit Eintracht Frankfurt Titel geholt hat, der das ja auch kennt. Also ich glaube nicht, dass der sich vehement sträuben würde, Titel zu holen, glaube ich einfach nicht. Ich frage mich, ob solche Leute denn diese Aussagen tätigen dürfen, weil Niko Kovac ist natürlich ein Glied einer Kette und da gibt es noch Leute, die da drüber sitzen. Und wie fänden die das denn, wenn der auf einmal seine wirklichen Ambitionen zeigt und wahrscheinlich denkt er sich Safety first, ich muss hier meinen Job, meinen Hintern retten und dann mache ich das, was von mir verlangt wird, ja? Also Dienst nach Vorschrift, würde ich mal fast sagen. Weil das ist für mich so ein bisschen der Punkt. Ein Spieler hat es einfacher. Ein Spieler kann sich erstmal dahinstellen im Interview und dann posaunt er das so raus. Und möglicherweise ist ein Sven Westerschulze, der da drumrum steht oder andere, dann ein bisschen irritiert nach der Aussage, aber dann sind die ja schon getroffen vor Kameras direkt nach so einem Spiel. Und bei Funktionären drumherum ist es ja nochmal ein bisschen abgewiegelter, ein bisschen durchdachter und all das, ne? Und dann gucken wir genau, was ist denn hier eigentlich unsere Struktur, was ist denn unser Vorhaben, was will denn eigentlich die Firma, weil letztlich nichts anderes ist Borussia Dortmund als KGaA ja auch wenn wir natürlich den e.V. haben. Und da hast du dann natürlich auch so ein bisschen Corporate-Geschichte, vereinheitlichte Geschichte, ne? Wie wir uns äußern wollen und so. Und das macht ein Spieler möglicherweise nicht. Bei ihm ist es eben authentisch, auch nach so einem Rumpelspiel, wobei ich da auch gesagt habe, lieber Nico, eigentlich musst du gerade mit der letzten Aktion des Spiels noch den Ausgleich kassieren. Du lässt gegen den Tabellenletzten 7 Großchancen zu. Es ist wirklich ein granatenbeschissenes Spiel gewesen. Und nach so einem Spiel stellst du dich hin und sagst, also jetzt müssen wir den Fans auch mal wirklich sagen, wir wollen Meister werden. Moment. Also hättest du die 5-0 weggenagelt im eigenen Stadion als Tabellenletzter und du hast mal eine breite Brust und spielst richtig geilen Fußball, stellst dich dann dahin und sagst, so, und jetzt müssen wir mit dem Fußball auch mal, hätte ich gesagt, okay, das passt für mich in den Kontext. Aber nach so einem Spiel dachte ich auch so, Junge, erstmal ein bisschen geileren Fußball spielen inhaltlich und dann gerne diese Aussage erneuern, aber ich fand so, dass das wirkte für mich in dem Moment so ein bisschen deplatziert. Ging dir das auch so oder hast du es trotzdem gefühlt?
Naja, es passte nicht zum Spiel.
Ja.
Es passte nicht zum Spiel, aber ich, trotzdem mag ich das, weil ich dem das abnehme. Mhm. Ja. Und wenn mehr Spieler in der Mannschaft das so leben, steigt die Chance, dass das auch sich überträgt auf andere. Zum Beispiel die Spieler, die das nicht so glauben, aber wenn, ich sag mal, 80% das so leben wie Nico Schlotterbeck, dann kriegst du die anderen 20% in dein Team. Dann kriegst du das Trainerteam in dein Team und dann kriegst du irgendwann alle in dein Team. Von den Fans rede ich jetzt gar nicht, weil ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ich kann aber aktuell nicht so richtig glauben, dass das passiert. Es sind zwar nur 6 Punkte Rückstand, gar keine Frage. Und die Bayern kommen noch nach Dortmund am 28. Februar. Wenn es dann noch 6 Punkte Rückstand sind, dann können wir reden. Aber dann musst du ja auch erstmal dieses Spiel gewinnen, weil die Tordifferenz, das wird Borussia Dortmund nicht einholen, das ist viel zu weit weg. So, und jetzt hat Bayern München gerade mal eine kleine Formdelle oder sagen wir vielleicht sogar eher eine Ergebnisdelle als eine Formdelle. Und die haben jetzt aber auch keine Playoffs in der Champions League. Das wird uns eventuell noch richtig auf die Füße fallen. Da ist nämlich noch ein Auswärtsspiel in Leipzig vor dem Heimspiel gegen die Bayern. Also das ist auch sehr, sehr tricky. Denkst du denn persönlich, dass Borussia Dortmund aktuell im Meisterschaftsrennen drin ist? Also ich glaube das nicht.
Nee, ich stimme dir zu. Ich glaube das auch nicht. Ich fand es auch sehr ambivalent in der Gefühlswelt, dass dann auf einmal die Südtribüne, ob das jetzt Bier ernst zu nehmen ist oder nicht, auf einmal anfing zu singen, wer wird deutscher Meister, BVB Borussia? Ich dachte mir so, boah, also weiß ich jetzt nicht, ob wir das werden und ich weiß auch nicht, ob wir das als Tribüne so singen sollten in der jetzigen Phase, wo du dich gerade so dahin kraxelst gegen den, wohlgemerkt, Tabellenletzten, die fast keine eigenen Tore geschossen haben bis dato. Ach Moment, uns hatten sie irgendwie am Rande des Dritten und ja, die eigentlich auch richtig viel kassieren. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, vom BVB auch wieder 3, aber 2 wieder nach Standards, ne, und nur 1 aus dem Spiel heraus. Und das war dann eben das dritte von Guirassy. Das Anton-Ding kam nach einer Ecke, nach einer Standard. Und ja, das zweite war eben ein Elfmeter, wo Ramay den ja eigentlich auch noch hatte. Also da denke ich mir auch so, ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten, obwohl ich es genauso sehe wie du. Ich mag auch Anspruch, ich mag Anspruchsdenken, ich mag Anspruchshaltung. Und das bin auch einfach ich immer schon gewesen. Warum soll ich mich denn immer nur mit Realistischem zufrieden geben? Also, wenn ich nicht wie einen Christian Ilzer auch mal mehr möchte, ob das am Ende so kommt oder nicht, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber wenn ich das nicht zumindest auch mal irgendwie formuliere, genau wie du es auch gesagt hast, dann werde ich es nie erreichen. So, und ich bemühe da auch, selbst wenn es ewig her ist und der Fußballstil ein ganz anderer war und die Gelder ganz andere waren. Aber wie konnte denn damals ein erster FC Kaiserslautern aus der zweiten Liga aufsteigen und direkt im ersten Aufsteigerjahr mit Otto Rehhagel deutscher Meister werden? Also das ist ja so absurd, das kann ja gar nicht funktionieren. Wie kann ein Leicester City 2016 so durch die Premier League segeln? Also es gibt ja Beispiele, auch wenn sie wenige sind vielleicht, aber es gibt Beispiele. Und das ist ja das, ne? Das Underdogs im Pokal den großen Favoriten rauskegeln, dass Leverkusen, ausgerechnet Leverkusen, ungeschlagen deutscher Meister wird und nicht der FC Bayern München, dem das noch nie gelungen ist in all den Meisterjahren. Also, wenn ich immer nur das Realistische erwarte, dann kann ich das Unrealistische niemals schaffen, finde ich. Das ist mein Anspruch. Und ich frage mich bei sowas immer, wovor haben die Angst? Also, wenn ein Uli Hoeneß in München immer formuliert hat, also Meister ist Selbstläufer, DFB-Pokal auch und wir peilen eigentlich das Triple an. Das war ja immer mal so der Mindestanspruch in München. Und jetzt sind die mal nicht Meister geworden. Okay, dann gab es ein bisschen Häme für den Herrn Hoeneß. Da musste der sich in der Medienlandschaft und von Fans anhören, 2 Wochen lang. Hey, hey, etch, betch, Uli, du hast gesagt, ihr werdet Meister, seid ihr nicht geworden? Ja gut, dann hat er gesagt, habt ihr recht, nächstes Jahr wieder. Und dann war das in der Regel auch so. Also ich verstehe, du hast ja nichts auszuhalten. Ja, mal ein bisschen Gegenwind. Ja, mal ein bisschen Widerstand. Ja, okay. Aber was passiert denn schlimmstenfalls? Ja, jetzt kann man sagen, du bist gescheitert. Aber wenn du sagst, ich will Zweiter werden und erreichst das Ziel, natürlich, das klingt positiv. Wenn du Meister werden willst und bist Zweiter, das Endresultat ist das Ähnliche. Nur hattest du wenigstens mal Ambitionen dahinter. Und deswegen tue ich mich einfach mit dieser Ambitionslosigkeit super schwer, weil ich als Mensch, als Daniel, nicht nur im Fußball, sondern generell im Leben einfach anders ticke. Und deswegen ist da bei mir so ein großer Graben zwischen.
Wie kann denn deiner Meinung nach, ich habe ja eben ein bisschen skizziert, wie so ein Umdenken stattfinden kann, ne? Wenn sich es dann von einem Teil der Mannschaft auf den Rest überträgt und dann auf die Trainer oder den Trainerstab und dann vielleicht auch auf den Vorstand von Borussia Dortmund. Wie kann sich denn deiner Meinung nach dieses Thema ändern oder verbessern bei Borussia Dortmund? Liegt das an den handelnden Personen, die das so ausdrücken? Weil wäre ja einfach jetzt nächstes Jahr, also vor der Saison, wenn ein paar ganz gute Transfers getätigt werden und so, und dann geht Aki Watzke hin und sagt, ja, wir wollen natürlich deutscher Meister werden. Ist es so einfach?
Wenn du es dann aus Überzeugung fühlst, dann ist es so einfach, dann formulier es einfach. Aber ich tue mich halt genauso schwer damit zu glauben, dass die das wirklich wollen auch. Ich weiß nicht, inwieweit da noch diese verpasste Meisterschaft immer noch mit reinspielt in das Ganze. Aber auch das ist ja sehr ambivalent für mich bei Borussia Dortmund, weil wir haben die KGaA. So, wir haben Aktionäre dahinter, wir sind eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und sagen wir mal so, mittlerweile ist ja Carsten Kramer Sprecher der Geschäftsführung, jetzt wo Aki Watzke nicht mehr da ist. Und der hat es vorher, und das muss man ihm attestieren, großartig gemacht im Marketing, Merchandising, schieß mich tot. Das heißt, da sind ja immer wieder Deals rangezogen worden, die funktionieren. Ja, bessere Deals, teurere Deals, luxuriösere Deals, wie auch immer. Jetzt haben wir mit Lenovo nochmal einen KI-Partner, dann haben wir da was und da was. Also das funktioniert ja. Und das sogar ohne den großen sportlichen Erfolg, weißt du? Das heißt, der BVB finanziell erwächst ja, ob wir jetzt was holen, Tafelsilber oder nicht. Der BVB funktioniert finanziell. Für die eigene Tasche geil und natürlich für Aktionäre geil und für alle, die irgendwie Geld verdienen wollen, geil. So, und wie viel mehr Geld holst du denn mit einer deutschen Meisterschaft dann? Ja, du kriegst Prämien von der Bundesliga und so weiter und so fort. Ja, aber wahrscheinlich nicht mal so viele, wie wenn du in die Champions League einfach nur kommst. Da sind die dickeren Gelder zu holen. Das heißt, zu sagen, Top 4 reicht, weil Champions League-Gelder schmecken. Eine deutsche Meisterschaft ist eher was für die Emotion. ja, für die Vitrine, so fürs Herz, für Erinnerungen, boah, weißt du noch, Borsigplatz fahren und so. Aber monetär, nö, nicht mal unbedingt. Das heißt, Champions League mehr Anreiz und möglicherweise auch nicht mal das, weil, wie gesagt, die Deals schließen wir mit der Strahlkraft von Borussia Dortmund ja trotzdem ab. Und dann ist die Frage, will ich denn in dieses Risiko gehen, mich sportlich vielleicht auch da ganz oben zu messen, weil so den großen, so die große Auswirkung hat es nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich es auch nicht formulieren, weil dann glaube ich es nicht. Aber dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn alle anderen darunter diesen Anspruch eben auch nicht entwickeln, weil du lieferst ja Alibis. Gucken wir doch mal auf Maxi Bayer. Der hat es doch ganz am Anfang der Saison formuliert. Ja, ganz am Anfang hat er gesagt, wenn wir so Spiele ziehen, wenn wir die alle gewinnen, ja, dann müssen wir auch mal. Und ich habe den gefeiert dafür Anfang der Saison, weil ich gesagt habe, geil, genau. Und dann sagt der Kovac öffentlich über den, ja, der ist noch jung, den kannst du ja nicht für voll nehmen, das werde ich dem schon austreiben. Habe ich gedacht, bist du bescheuert oder was? Das werde ich dem Jungen noch austreiben. Ja, herzlichen Glückwunsch, ist anscheinend erfolgreich vonstatten gegangen. Und da frage ich mich, ist das Kovac, der dem das austreibt oder Lars Ricken und Sebastian Kehl und weiter oben, weil die gesagt haben, hör mal, bloß nicht zu überambitioniert. Weißt du, das ist mein großes Problem.
Also ich kann das nur nochmal unterstreichen. Ich finde, dass Borussia Dortmund immer die Ambition haben sollte, so wie sich das in den letzten 15, 20 Jahren bei Borussia Dortmund entwickelt hat. Ich meine, das war ja früher nicht so. Ja, immer die Ambition haben sollte, zumindest mal an der Meisterschale zu kratzen. Ja, das heißt nicht, dass man die jedes Jahr gewinnen wird. Aber sie jetzt seit 2012 nicht gewonnen zu haben, ist mir halt ein Tacken zu lang. Da müssen dazwischen jetzt nicht 2, 3 Meisterschaften liegen. Weil, so verrückt das jetzt auch klingt, ich will gar nicht jedes Jahr deutscher Meister werden. Ja, ich finde das halt auch cool, wenn mal andere Mannschaften deutscher Meister werden und nicht immer die gleiche Mannschaft. Das war in den 90ern richtig geil. 2x BVB, okay, die Bayern auch. Kaiserslautern, Stuttgart, Werder Bremen sind mal Meister geworden. Ey, ist doch eine geile Sache. So würde ich mir das jetzt auch wünschen. Wird nicht mehr passieren, wissen wir auch. Aber ist auch egal. So, das würde mir ja reichen. Und vielleicht in 10 Jahren, sag ich mal, 2 Meisterschaften und 3 Pokalsiege. Ich glaube, dann wären alle Leute hier zufrieden, weil sie regelmäßig was zu feiern hätten, weil die Titel immer noch emotional genug wären, weil sie nicht jedes Jahr geholt werden. Das ist etwas, das merken wir ja bei Bayern München. Da fährt kaum einer über einen Marienplatz oder, ja gut, da kannst du eh nicht rüberfahren, aber weißt du, was ich meine, ja? So, hier wäre die absolute Hölle los in der ganzen City, wenn der BVB Meister wird. Und das finde ich dann doch teilweise ja sehr, sehr schade, weil es aus meiner Sicht nicht nötig ist. Du hast ja gerade auch gesagt, wenn die Bayern nicht das Triple holen, dann sagen die Leute vielleicht 2 Wochen, ja, was hat Uli Hoeneß da wieder für einen Mist erzählt? Das prallt aber sowieso an dem ab, es juckt ihn nicht. Deswegen wäre es auch nicht schlimm, wenn man das in Dortmund sagt, ja, unser Ziel ist, Bayern München in dieser Saison maximal zu ärgern. Und wenn bei uns alles gut läuft, dann sind wir in der Lage, auch deutscher Meister zu werden. Ja, diese Ambition hätte ich gerne.
Wir wollen es werden. Wir sagen ja nicht, wir werden es. Also, weil das wäre für mich dann vermessen zu sagen, wir werden Meister. Das ist so eine Ansage, die fliegt dir um die Ohren. Aber wir wollen es werden, lässt immer noch offen, wir werden es nicht. Also, das ist für mich auch die Kommunikationsfrage. Und für mich, wie gesagt, ist es schlimmer, keine Ambitionen zu haben und immer nur im Realistischen zu agieren, als einfach mal zu sagen, so, und jetzt hauen wir mal auf den Tisch, weil du hast für mich nichts auszuhalten, außer dass es halt nicht geklappt hat. Und für mich, ehrlicherweise, ist das kein Scheitern, sondern das gehört für mich zu Wachstum und zu Erfolg mit dazu. Ich meine, ich habe einen Sohnemann, der ist jetzt knapp über 6 Monate alt. So, der ist jetzt gerade dabei, krabbeln zu lernen und bald auch laufen zu lernen. Und wie oft der schon umgefallen ist. Ja, wenn der jetzt frustriert wäre beim ersten Versuch und der fällt um und klappt nicht, ah Mist, ja, lass ich sein, ja, dann wirst du es nie schaffen. Das heißt, bei dem ist in seiner ganz natürlichen Entwicklung hinfallen ein Prozess des Lernens, bis das kann. Ja, also ich verstehe das nicht, warum es so schlimm sein soll, was zu sagen, was nicht klappt. Das ist zum Beispiel auch für mich, keine Ahnung, hier so Biggest Loser oder sowas, was es früher im Fernsehen gab, so Abnehmen-Challenges öffentlich. So, da kann am Ende vielleicht nur einer gewinnen und der hat dann 100 Kilo abgenommen und der Zweitplatzierte nur 98, wunderbar. Und der eine hat 105 Zentimeter Bauchumfang verloren und der andere nur 103. Der Zweitplatzierte fühlt sich dann wie ein Verlierer, weil er hat sich ja dem Ersten geschlagen geben müssen. Nee, Junge, du hast 103 Zentimeter weniger und 100 Kilo und eine neue Lebensqualität, du bist für dich ein Gewinner. Also es hat doch geklappt, nur war vielleicht jemand noch besser, aber du hast doch dein Maximum gegeben. So, ich verstehe dieses Gewinner-Verlierer-Ding nicht. Für mich sollte sich Borussia Dortmund immer an sich selber messen, das sagen sie auch immer, wir sollten auf uns gucken und da versuchen, das Maximum rauszuholen. Was die Bayern machen, also angenommen, du, weiß ich nicht, gewinnst alle deine Spiele und Bayern und nur das, unser Spiel spielen wir unentschieden. Gegen die Bayern in München und in Dortmund spielen wir unentschieden, die direkten Duelle zählen wir nicht rein. Die Bayern gewinnen sonst alles und wir gewinnen alles und die schießen damit einfach nur mehr Tore und wir sind komplett, ja, dann hast du aber doch alles in deiner Macht stehende getan und dann hat es halt nicht gereicht, dann ist es halt so. Aber dann kannst du wenigstens erhobenen Hauptes in den Spiegel gucken und das ist halt mein Anspruch und ich glaube, deswegen polarisiere ich auch, weil ich einen sehr hohen Anspruch habe, ja, und ich finde, der Anspruch wird immer niedriger, nicht nur eben in der Vereinsführung, sondern auch bei vielen Teilen von Fans. Und dann hast du so eine Spaltung und dann hast du, wir sind alle irgendwie BVB-Fans und hauen uns trotzdem die Köpfe ein. Und das finde ich super schade, super schade.
Ja, also ich habe nicht weniger Ansprüche oder Ambitionen als du. Ich glaube, dass ich das vielleicht anders rüberbringe, ne, weil wir uns dann doch ein bisschen unterscheiden. Ich kann deine Emotionen da aber auch nachvollziehen und man merkt ja auch, dass dich das gerade emotionalisiert, weil du das schade findest und unnötig und denkst, dass es auf jeden Fall möglich wäre, andere Ziele zu formulieren. Ich finde, dass der Kader ja kein schlechter Kader ist. Wir können gleich noch ein bisschen über diese Ist-mir-egal-Geschichte, I don't care-Nummer sprechen. Das werden wir auch tun, wenn wir zu den Hörerfragen kommen. Nochmal kurz der Hinweis. Alle Infos zu diesem Format findet ihr auf schwarzgelberunde.de. Ihr findet zum Beispiel in den Infos zur Sendung einen Link zum Merchandise-Shop, zu PayPal. Ihr könnt auch gerne überweisen und so weiter. Alle Infos findet ihr dort. Kommentiert, liked, teilt, schickt es an andere weiter. Wenn ihr ins Stadion geht übrigens, ja, könnt ihr immer ein Foto machen, die schwarz-gelbe Runde markieren. Ihr habt ja mitbekommen, ich teile das regelmäßig und es stehen ja jetzt auch wieder ein paar Spiele an, weil wir in der Champions League noch gegen Atalanta spielen müssen. Das wird übrigens schwer genug, aber lösbar. Ist keine Übermannschaft. Ihr wisst, ich gucke sehr viel italienischen Fußball. Die sind in dieser Saison auf jeden Fall zu knacken und wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter als in den vergangenen Jahren. Deswegen auf jeden Fall ein schlagbarer Gegner. Ich möchte mal hier mit einer Hörerfrage anfangen, die ein bisschen auch was mit der Stimmung zu tun hat. Du hast ja schon sehr lange deine Dauerkarte auf der Süd und wirst die Zeiten ohne Vorsänger in Erinnerung haben. Wäre es in deinen Augen ein Versuch wert, beides in Einklang zu bringen? Ich selbst erinnere mich gerne an diese Zeiten, als um einen herum ein Liedchen angestimmt wurde und es sich dann über die ganze Tribüne verteilte. Jetzt bin ich gespannt.
Das war wirklich eine schöne Zeit, weil da wirklich auch ganz viel Abwechslung herrschte. Dann haben sich da, weiß ich nicht, eine Gruppe von 10, 15 Leuten zusammengetan. Drumherum wurde einfach fleißig mitgemacht und auf einmal hattest du so einen Flächenbrand über die ganze Süd. Du hast es ja manchmal sogar mit den Ecken noch. Ne? Dann kommt irgendwas aus den Ecken von der Süd und dann übernimmt die Süd das. Das finde ich immer noch ganz charmant. Ob das immer noch heute so reproduzierbar wäre, weiß ich nicht, weil du hast ja manchmal zum Beispiel Spiele, da sind unsere organisierten Fans nicht dabei. Supercups oder sonstige Geschichten, ne, oder Saisoneröffnungen oder sonst irgendwie was, das meiden die ja. Und das heißt, das wären ja zum Beispiel mal Plattformen, wo du sowas einfach machen könntest, weil du hast keine Vorsänger da. So, die Stimmung bei solchen Spielen ist gelinde gesagt sehr schlecht. Ja, weil irgendwie keiner setzt sich so richtig durch, keiner setzt sich so richtig dafür ein, weil eins muss man auch sagen, auch wenn man das vielleicht mal kritisiert und das tue ich in Teilen auch, weil man vielleicht Lieder, die längst ja in der Mottenkiste sind, auch mal wieder auspacken könnte aus dem Repertoire von Borussia Dortmund. Ich finde, einfach immer die gleichen Lieder zu singen in so einem Dauersingsang trägt jetzt auch nicht unbedingt zur Stimmung bei. Aber du musst bedenken, das sind Leute, die sind mit dem Rücken oft zum Spiel gewandt und die haben sich zur Aufgabe gemacht, 90 Minuten nicht den BVB zu gucken, sondern dafür zu sorgen, dass die Leute drumherum die Stimmung machen. Ja, also das heißt, für diese unvergessliche Atmosphäre, für die der BVB bekannt ist, auch zu sorgen und zu sagen, ich nehme mich selber weniger wichtig und gucke das Spiel nicht, sondern stelle mich in den Dienst vom Gesamtverein Borussia Dortmund und hab ein Mikrofon oder ein Megafon in der Hand und schrei das raus und Leute, macht alle mit und heizt die an und peitscht die an. Also da habe ich einen heiden Respekt vor, immer schon gehabt. Und deswegen das, also ich würde es nicht machen, bin ich ganz ehrlich. Ich will ja selber das Spiel gucken. Ja, ich will selber auch singen und feiern. Und wenn ich auf der Süd bin mit ein paar Bierchen und so, dann tue ich auch genau das. Weil das ist ja auch was Creatern, wie man das auf Neudeutsch und Influencern und so vorwirft, du machst doch selber keine Stimmung. Ja, selbst wenn ich manchmal das Handy in der Hand hatte, auf der Süd sogar, zu Zeiten, wo ich das mal noch gemacht habe, habe ich mit Handy Ich meine, ganz ehrlich, wir sind nicht multitaskingfähig als Männer, aber ein Handy halten und mitsingen, das habe ich gerade noch hingekriegt, ja. Da war ich lauter als so manch einer drumherum, der kein Handy in der Hand hatte. Das ist auch nochmal so zum Stimmungsbild. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, ob das heute noch reproduzierbar wäre. Deswegen bin ich auch dankbar, dass man diese Mikrofonanlage ja auch auf der Süd hat, das versucht, über die ganze Breite zu ziehen. Die Ultras machen sich ja auch mittlerweile immer ganz dolle Gedanken, wie können wir uns noch positionieren auf der Süd, damit wirklich überall quasi einer ist, der das irgendwie weiterträgt, weil 25.000 auf einer Tribüne und die simultan hinzukriegen, ist auch schwierig. So, also die machen sich ja unglaublich viele Gedanken. Ich glaube einfach, wieder ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, Liederauswahl überdenken, vielleicht wieder ein paar Klassiker einführen, tut dem ganzen Stimmungsbild schon wieder extrem gut, glaube ich.
Ich bin gespannt, was du jetzt machst mit der nächsten Nummer. Das ist unser Ja oder Nein vergangene Woche mit Pit Gottschalk. Er hat es hinbekommen, immer nur mit Ja oder Nein zu antworten. Du darfst jetzt auch immer nur mit Ja oder Nein antworten. Und ich weiß ganz genau, dass dir das extrem schwer fallen wird. Ja? Das merke ich an der Länge deiner Antworten. Aber es ist nicht anders erlaubt. Also, Schlotterbeck ist weg, wenn Upamecano geht.
Nein.
Der BVB sollte sich um Goretzka bemühen.
Nein.
Der BVB gewinnt gegen die Bayern.
Nein.
Alonso passt besser zum BVB als Kovac.
Ja.
Das Spiel mit drei Innenverteidigern ist zu defensiv für ein Top-Team der Bundesliga.
Ja.
Gut, also an deiner Art der Betonung hat man herausgehört, wo du vielleicht gerne noch ein bisschen mehr gesagt hättest. Aber wie gesagt, es ist nicht erlaubt. Was soll ich tun?
Hör mal, Wolfgang, ich halte mich an deine Frage Regeln. Geschickt.
Ja, ja, ja. Bin sehr gespannt. Hier haben wir was Humoristisches. Roman Weidenfeller als Gesicht für einen Englischkurs passt besser als Nico Schlotterbeck als Gesicht des BVB?
Boah, nö. Also Nico Schlotterbeck als Gesicht des BVB sehe ich auf jeden Fall.
Ja, das ist aber natürlich jetzt folgende Nummer. Upamecano hat eine Ausstiegsklausel bei den Bayern, hat die schön richtig über den Tisch gezogen, so wie sich das gehört. Ja. 20 Millionen Handgeld, 20 Millionen Jahresvertrag.
Schmeckt.
Ja, so. Also du hast gar nicht die Befürchtung, wenn er dann geht, vielleicht im Sommer 27, dass Schlotterbeck hier einen Vertrag auch mit Ausstiegsklausel unterschrieben hat und dann ebenfalls geht.
Doch, ein Szenario, ein denkbares ist das auf jeden Fall. Da will der BVB ja so ein bisschen auch weg von seinen eigenen ja, Routinen, dass man ja Ausstiegsklauseln zuletzt eigentlich nicht mehr wollte. Jetzt will man sie möglicherweise auch wieder einführen, um Spieler zu halten. Das ist wahrscheinlich in der heutigen Zeit einfach legitim. Wenn du keine anderen Argumente mehr hast, das ist eher das, was ich so schade finde, dass man sagt, okay, wir müssen davon abrücken, weil sonst kriegst du den Spieler nicht gehalten. Sagt ja auch viel aus. Ich glaube, Nico Schlotterbeck mal so einzuschätzen, der ist einfach auch sehr ambitioniert. Der will vielleicht irgendwann, wenn er Fußballrentner ist, mit seinen Enkelkindern auch mal drüber sprechen, guck mal, was der Opa hier alles gewonnen hat. Natürlich geht es auch um Geld und so ein bisschen die Absicherung, weil die haben eine begrenzte Zeit von Jahren, die spielen. Ne? Jetzt hat der Nico Schlotterbeck selber eine schwere Verletzung. Das heißt, man muss auch immer einkalkulieren, sowas kann schneller vorbei sein, als dir möglicherweise lieb ist. Und dann ist ein besserer Vertrag besser als ein schlechterer. Alles verständlich, aber ich glaube, wenn du dem einfach wirklich ein komplettes Konzept hinbretterst als BVB, pass auf, du als Gesicht, als der Führungsspieler, wir suchen ähnliche Charaktere, die ähnlich ticken wie du in anderen Mannschaftsteilen. Wir wollen dasselbe auch. Wir wollen Titel holen, genau wie du auch. Und man kriegt es wirklich in Einklang hin. Das ist Arbeit, aber nicht unmöglich. Ich glaube, dann kriegst du den überzeugt auch zu bleiben, weil ich glaube, der fühlt sich in Dortmund wohl. So, der passt von seiner Art des Fußballs hier hin. Ich glaube, der findet die Leute auch ganz geil, weil wir nun mal auch das Herz auf der Zunge tragen im Ruhrgebiet. Ich glaube schon, dass es ein Match ist, aber halt nicht um jeden Preis. Und deswegen muss es nicht unbedingt Bayern werden. Es gibt noch andere Top-Mannschaften in Europa, wo der auch hingehen kann. Und deswegen, ja, ein Szenario zu den Bayern zu gehen, ist es auf jeden Fall. Aber es muss nicht der FC Bayern werden.
Mhm. Hier haben wir noch so ein paar Spaßfragen, nehme ich auch gerne mit rein. Ja? Hättest du lieber die Schnelligkeit von Joe Bellingham oder den Teamgeist von Serhou Guirassy?
Da ich selber sehr langsam bin, nehme ich Joe Bellingham, weil bei Guirassy bin ich schon ein bisschen weiter als der Serhou selber.
Kommt ja auch zum Super Bowl in die Kneipe, die rückwärts Renot Null heißt. Weißt du, welche Kneipe gemeint ist? Guckst du überhaupt den Super Bowl? Interessierst du dich dafür? Weil du guckst ja eigentlich jetzt ab Freitag guckst du nur noch Winter Olympia und den BVB. Ne?
Natürlich. Also ich habe einige Jahre geguckt und dann mir auch wirklich einen Wecker gestellt und mit Jungs zusammen und mit richtig fettem Happening. Aber ich muss tatsächlich sagen, sträflicherweise nicht so sehr und diesen werde ich mir auch klemmen. Deswegen,
bei mir ist die Chance 50-50, aber das ist noch lange nicht die halbe Miete. Ja,
ja. Ja. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Kneipe gemeint ist.
Das ist Londoner. Es wurde jetzt von einer lokalen Zeitung, die ich namentlich nicht erwähne, da gab es eine Abstimmung und da ist es als beste Kneipe der Stadt Dortmund gewählt worden von den Leuten. Ja.
Ja, das ist Londoner.
Liebe Grüße an der Stelle an Charles, der auf dem neuen Design, was es übrigens demnächst geben wird, also könnt ihr schon kaufen im Merch-Shop, da könnt ihr einfach reinklicken und da gibt es die schwarz-gelbe Bande. Da sind so wie hier auf dem, ich halte das hier nochmal ein bisschen hoch, ja, weil das ist ja offizielles Merch von vor 15 Jahren oder so. Da sind auch so 5 Figuren vorne drauf. Hat mir Felix Design, schönen Dank an Felix. Das weiß ich sehr zu schätzen. Der arbeitet gerade auch an weiteren Designs. Also da kommt ein bisschen was. Es kommt neue Poster und ein paar neue Sticker auch. Und ihr könnt gerne weiter bei Sorbas auf der Hohen Straße Sticker abholen, wenn ihr Sticker haben möchtet. Ich werde auch Sticker verschicken, weil nicht jeder wohnt ja in Dortmund. Ist gar kein Problem.
Ich brauche welche, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Ja, das nächste Mal. Das wäre gut, wenn wir uns überhaupt mal sehen.
Ja, wir haben uns doch schon mal.
Ja, wir haben uns gesehen. Ja, stimmt. Du warst hier in so einer Schenke.
Mhm.
Ja, da war ich überrascht, dass du da warst in dem Moment. Hatte ich nicht mit gerechnet. Ja.
Ja. Unverhofft kommt oft.
Ja, bist du denn beim nächsten Heimspiel gegen Mainz im Stadion, freitagsabends?
Wahrscheinlich tatsächlich nicht aktuell. Ja, jetzt werden die Leute wieder sagen, guck mal hier, nur am Meckern und es besser wissen und nicht im Stadion sein. Ich habe das aber auch allen Leuten so ein bisschen schon mal erklärt. Diese Saison ist auch so ein bisschen eine Sondersaison für mich. Habe es eben schon mal anklingen lassen, kleiner Sohnemann zu Hause. Und wie gesagt, ich habe meine Dauerkarte auf der Süd seit 2001. Die habe ich mit 14 Jahren zur Konfirmation von meinem Papa geschenkt bekommen. Damals noch ein bisschen andere Situation auch gewesen. Wir sind einfach hingefahren. Da war die Geschäftsstelle noch hier direkt am Stadion im August-Lenz-Haus da. Dann sind wir da reingegangen. Dann habe ich gesagt, ich hätte gerne eine Dauerkarte. Dann haben die gesagt, ja, welcher Block denn? Dann wollte ich 12 oder 13, weil es wirklich direkt hinterm Tor war auf der Süd. Dann haben wir gesagt, nee, die Blöcke gehen nicht. Die waren also damals schon weg. Dann habe ich gesagt, dann nehme ich halt den daneben. Das war damals Block 14. Mittlerweile ist es Block 11. Ja, und dann hatte ich meine Jugenddauerkarte. Ne? Dann haben die mir die ausgedruckt. Dann bin ich nach Hause gegangen. Und das war es. Das wäre ja heute undenkbar.
Ja.
Und weil ich da eben schon so viele Jahre jetzt mittlerweile auf dem Buckel habe, momentan ist sie in guten Händen, stellvertretend von einem Kumpel, wo ich weiß, der ist ähnlich emotional und laut wie ich. Und ich einfach gesagt habe, momentan ist es so, ich gucke die Spiele dann selber mit meiner Community, kommentiere das so ein bisschen aus meiner Fanperspektive für die und bin aber auch zu Hause. Das heißt, ich habe den BVB, ich gucke es schon, ich richte meinen Tag schon so ein, dass es passt, hat aber den Charme, davor und danach habe ich einfach auch Zeit für meinen Sohnemann und deswegen ist da momentan so ein bisschen mehr Prio. Was aber nicht heißt, dass ich nicht auch Spiele besuche und auch schon besucht habe.
Ja, ich habe gesehen, du warst jetzt in London. War ja, nett, ne?
Zum Beispiel, ja. London, super. Schöne Stadt.
Wie hat dir das Stadion gefallen?
Boah, als Stadion als solches fand ich es schon krass. Also fand ich schon beeindruckend. Ich fand auch, das wirkt größer als unseres, ist aber platztechnisch um einiges kleiner. Das ist so ein Riesending. Hat mehr von einem Eventstadion logischerweise als ne, alles andere, aber beeindruckend fand ich schon.
Die Leute, die sagen, also habe ich auch damals gelesen, die Akustik da muss sehr gut sein. Das heißt, weniger Leute können für mehr Stimmung sorgen sozusagen.
Ja, wenn die Spurs-Fans mal gesungen haben, dann wurde es schon brachial laut, muss ich auch sagen. Ich saß auf Höhe der Mittellinie gegenüber auch vom Gästeblock und selbst denen. Und das ist ja immer schwierig, wenn du so einen Gästeblock hast, der so in die Länge geht, statt in die Höhe irgendwie, weil sich die Akustik natürlich schlechter verteilt. Aber trotzdem, die Gästefans hast du so laut die ganze Zeit gehört, die haben mal wieder abgerissen. Also das akustisch war das schon krass, ja.
Wo wir gerade beim Thema Champions League sind, wird das was gegen Atalanta?
Ah, das kannst du dann auf jeden Fall ja besser einschätzen, weil du mehr italienischen Fußball guckst als ich. Ich meine, hilft uns jetzt ganz, ganz gut, dass sie ihren Topscorer da Richtung Atletico Madrid ja noch abgegeben haben im Winter. Das ist jetzt zumindest nicht schlechter für den BVB. Kannst du auf jeden Fall machen, aber du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, schätze ich mal. Italienische Mannschaft, die können schon auch verteidigen. Das haben wir jetzt wieder gegen Inter gesehen. Der BVB wählt ja einen ähnlichen Ansatz. Ich bin mal gespannt, was das wieder für eine Schlacht wird. Kannst du auf jeden Fall knacken. Also den Anspruch musst du haben. Kannst aber auch scheitern. Also ich traue Atalanta schon auch zu, uns da weh zu tun möglicherweise, ne?
Jetzt kommen wir zu einer kritischen Frage, ja, auch in deine Richtung. Und das hat auch etwas mit der Stimmung zu tun. Du hast eben von Guirassy und seiner Aussage gesprochen. Da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen den Bogen spannen. Sind es so Leute wie du oder es gibt ja auch den Kollegen Borussen Berni, ja, deren Erfolgsrezept es ja ist, über den BVB ein bisschen zu meckern und zu schimpfen, was große Reichweite beschert, ist ja klar, weil die Leute mögen ja die Emotionen, die auch dazu beitragen, dass es rund um den BVB eine solch krasse Anti-Stimmung gibt. Ja, das ist ja relativ simpel, ne? Wenn du mehr Meinung hast, bekommst du vielleicht auch mehr Audience, also mehr Leute, die dir zuschauen und so weiter. Ich glaube, ich habe auch eine relativ starke Meinung, aber ich bin nicht so der mega emotionale Typ. Aber denkst du, das hat auch damit zu tun, dass die Leute vielleicht schneller unzufrieden sind? Ich tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es damit zu tun hat, wie Borussia Dortmund Fußball spielt und was die Spieler ausstrahlen und nicht, was andere darüber denken. Wie ist deine Meinung dazu? Kannst du diese Kritik von Sebastian in eure Richtung vielleicht auch teilweise nachvollziehen?
Ja, komplett. Also es ist ja schon so, man äußert sich eben nicht nur auf der Süd bei einem Bierchen neben einem Kumpel, wo man vielleicht inhaltlich das Gleiche sagt, aber weniger Audience hat. Man äußert sich auf Plattformen, die frei zugänglich sind, wo du natürlich dann auch Reichweiten generierst. Und man kann natürlich auch sagen, ja, du machst das ja nur, um eine Reichweite zu generieren. Witzigerweise war ich aber schon so drauf, da hatte ich noch gar keine Reichweite. Das heißt, angefangen habe ja auch ich mal bei null. Klingt komisch, ist aber so. Und zum Beispiel auch, wenn es dann hinterher heißt, du machst das ja auch nur fürs Geld. Aha, Moment, ich habe es also 2,5 oder 3 Jahre komplett unentgeltlich gemacht. Egal wie es lief, weil ich mache es ja nur für das Geld. Ah ja, Moment, also ich habe jahrelang selber investiert in Equipment, in Technik, Zeit investiert, Energie investiert, wenige Freunde getroffen, private Abstriche gemacht oder sonst irgendwie was, weil ich mich ja nur finanziell bereichern will. Also das hinkt für mich. Und das ist zum Beispiel auch da so. Also ich war immer schon so, die ganzen Leute, die mich von früher wirklich nur von der Tribüne noch kennen, die sagen, Mensch, was bist du mittlerweile ruhig geworden?
Also das du Scheiße.
Ja, scheiße, ne? Ich bin wirklich mittlerweile da schon die ruhige Variante von geworden, weil früher war es doch zum Beispiel wirklich so, wenn der BVB ein Spiel verloren hat, und das wird heute einigen noch so gehen, dann war mein Wochenende wirklich komplett gelaufen und mehr. Also dann brauchtest du mich mit Fußball nicht ansprechen. Da habe ich mir nichts reingezogen, nichts gelesen, nichts geguckt, nichts gehört, weil ich gesagt habe, das kotzt mich so an. Und mittlerweile ist es so, ich reg mich in dem Moment auf. Ich reg mich vielleicht auch kurz danach auf. Und dann irgendwann kriege ich mittlerweile den Absprung und sage, ja gut, was soll ich mich jetzt noch weiter darüber aufregen? Ich kann es eh nicht mehr beeinflussen. Aber in dem Moment fasst es mich schon noch emotional an, weil ich ein emotionaler Mensch bin. Und natürlich jemand, der vielleicht auch emotional ist und vielleicht auch einen Ticken Emotion in dem akuten Live-Moment nicht im Griff hat, das polarisiert. Weil in der heutigen Zeit kannst du einen kurzen Schnipsel nehmen und kannst den aus dem Kontext reißen.
Und das werde ich natürlich jetzt nach dieser Sendung auch machen, ist ja logisch.
Natürlich,
ne?
Das ist auch völlig in Ordnung. Ja. aber das Ding ist ja, man reißt es aus dem Kontext und sieht nur diesen Moment. Und das heißt, ganz viele sehen nur Ausraster von mir und nur Emotionen und bilden sich deswegen eine Meinung, so ist dieser Typ. Das ist ein Teil von mir und das gehört zu meinem Naturell, dass ich so bin, ja, aber viel zu kurz gegriffen. Das ist einfach leider viel zu kurz gegriffen. Da steckt ja noch viel mehr hinter und das kann ich wieder für mich einordnen, weil in der Öffentlichkeit denken die Leute dann, ach guck mal, das ist doch der, den kenne ich. Nee, Mann, keiner von euch kennt mich wirklich. Keiner kennt den Daniel, den Familienpapa, den Mensch dahinter, was ich sonst noch so mache, etc. Das kennt keiner. Also das ist immer so ein bisschen das Spannende dahinter. Und vielleicht bin ich Motzki Sommer. Ja, vielleicht bin ich Motzki Matthias Sommer, weil der legt ja auch immer schön den Finger in Wunden und so. Ich bin, wie gesagt, sehr anspruchsvoll und ich habe vielleicht ein anderes Wertesystem und eine andere Einstellung als viele andere. Und das matcht dann nicht. Aber Leute da draußen, ich will, ich muss und ich werde auch nicht jedem gefallen damit. So, und ich sag meine Meinung. Ich stehe zu meiner Meinung. Ich kann auch Gegenwind dann aushalten, wenn dann einer sagt, deine Meinung ist nicht meine. Okay. Was ich aber schade finde in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie du das erlebst, ist generell, ich äußere eine Meinung. Jetzt kommt jemand und findet die Kacke, weil er es anders sieht. Völlig legitim. Aber dann zu sagen, du bist kein Fan, du bist dies nicht, du hast doch keine Ahnung. Es geht sofort auf eine persönliche Ebene, persönliche Schiene. Es geht nicht mehr um die Sache. Wir können gerne darüber diskutieren, ey, warum ist mein Ansatz nicht dein Ansatz? Warum sieht es der Sascha anders als der Toxi oder der Peter anders als der Klaus? Lasst uns doch gerne über die Sache diskutieren. Und dann bin ich auch leidenschaftlich gerne dabei. Aber sobald es persönlich wird und man Leuten, nur weil es nicht die eigene Meinung ist, was abspricht, bin ich auch raus.
Glaubst du, das würde von den Leuten anders gesehen, wenn du jetzt zum Beispiel regelmäßig so Live-Veranstaltungen machen würdest mit Publikum, dass die Leute auch mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken könnten?
Bestimmt, bestimmt. Also es ist ja mittlerweile auch so, dass ich ein bisschen mich öffne auch für den generellen Bundesliga-Fußball, weil man muss sagen, natürlich bin ich BVB-Fan. Und wenn der BVB spielt, meinetwegen auch in der Samstags 15:30-Konferenz, dann gucke ich keine Konferenz, sondern Einzelspiele über 90 Minuten, weil das ist mein Verein. Aber ich bin ja trotzdem noch Fußballfan und wenn da irgendwie in der Fußballwelt was Geiles, Spannendes passiert, bin ich da auch Fan von und habe ja trotzdem auch eine Meinung dazu und die sage ich mittlerweile auch. Das kommt auch relativ gut an bei den Leuten und dann merken die, hoppala, der ist ja nicht nur so bei seinem eigenen Verein, sondern auch bei anderen. Also wenn ich jetzt ein Spiel sehe und ich sage, Gott im Himmel, war das langweilige Scheiße, was ich mir da reingezogen habe, dann war das für mich langweilige Scheiße, die ich mir da reingezogen habe und nicht nur der BVB, sondern es betrifft auch den BVB und weil für mich momentan in dem Content, den ich erstelle, zu 100% immer nur der BVB im Fokus war, denkt man, der schießt ja nur gegen den BVB. Nee, diese Einstellung und Haltung habe ich generell im Fußball, ja, positiv wie negativ. Ich bin einfach ein emotionaler Fußballgucker. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Torwarttor von Benfica Lissabon gesehen habe, meine Fresse, war das geil, ja, und ich würde mir genau diese Euphorie, dieses Positive bei uns mal wieder wünschen, so einen Moment, so, du brauchst noch das eine Tor und ausgerechnet der Keeper macht's und das ganze Stadion rastet aus, das ist für mich Fußball und ja, der BVB liefert's nur halt momentan nicht, also ich, Leute, wenn ihr denkt, ich mach das nur für Klicks und Reichweite und so, ich bin der Erste, der sich wünschen würde, nur positiv auszurasten und ich würde mal behaupten, hätte ich den Kanal schon zu unseren Jürgen Klopp Meisterjahren gemacht, ich hätte jetzt eine unfassbar riesige Reichweite, weil es nur Clips gäbe, wie ich nackt durch die Gegend renne, völlig aus dem Häuschen bin, 5 Kilometer.
Bist du sicher, dass das die Leute sehen wollen?
Nee, wollen sie nicht, aber genau das ist ja das. Das ist wie so ein Unfall, ne? Man kann nicht weggucken und so. Aber ja, wie ich am Borsigplatz feiern würde, weiß ich nicht, mit anderen mich in die Arme hängen würde. Also das wären die Bilder und die wären auch emotional, die wären auch polarisierend und die würden auch um die Welt gehen. Freunde, glaubt mir, das wären Bilder, die würde ich von mir auch lieber sehen als das, was momentan so passiert.
Ja, das war doch herrlich. Ich habe eine Nachfrage gestellt und nach 10 Minuten hast du dann auch fertig geantwortet. Nein, ich finde das ja gut. Ich finde das ja gut, weil...
Bremst mich ein. Du, weil die Leute, das, ne?
Ja, nein, weil die Leute ja auch gefragt haben, hier kam ja auch Fragen. Ist das immer authentisch bei dir? Ja, so. Ich glaube, gerade haben wir gesehen, ja, ich mag das übrigens auch nicht. Ich hasse das, so eine Rolle zu spielen. Dann ecke ich vielleicht lieber mal an mit einer Meinung, die ich habe. Aber ich möchte mich nicht verstellen. Ich möchte keine Rolle spielen, weil ich glaube, dass generell, außer bei Schauspielern natürlich, eine Rolle zu spielen nicht gut ist. Das tut dir selber nicht gut. Ja, das ist ungesund irgendwann. Deswegen habe ich das lieber so. Wir werden hier gefragt, weil wir so auf die Zielgerade einbiegen jetzt auch unserer Aufzeichnung. Wir hätten beide jetzt 3 Wunschtransfers für den Sommer frei. Wer wird verpflichtet? Das ist natürlich die Frage, ist damit gemeint von deinem Namensvetter Daniel, dass wir uns da wirklich alle aussuchen können, egal ob realistisch oder nicht. Ich entscheide mich mal für so eine Variante zwischen Wunsch und unrealistisch, aber vielleicht doch nicht so unrealistisch. Grimaldo. Ich hätte gerne Grimaldo bei Borussia Dortmund. Ja? Wen hättest du gerne bei Borussia Dortmund?
Boah, also wenn du mich jetzt auf konkrete Namen festnagelst, Grimaldo finde ich auch sehr spannend, also generell dieses Profil, wobei wir ja möglicherweise da so einen Cauaprates kriegen aus Brasilien, so ein Talent, wobei das, wie gesagt, ein 17-jähriges Talent ist und nichts mit Grimaldo zu tun hat, der ein gestandener Spieler ist. Ich beantworte das einfach ein bisschen anders als du. Du lieferst einmal konkrete Namen und ich würde einfach sagen, ich wünsche mir gewisse Spielerprofile, unabhängig davon, wie der Name ist. Also ich würde zumindest mitgehen, schon mal ein Spielerprofil. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was will denn Niko Kovac machen? Bleiben wir auf einer Dreierkette, Fünferkette? Gehen wir auf eine Viererkette? Also wenn wir nehmen jetzt mal an, wir bleiben so, wie wir bisher systemtechnisch sind, dann bitte auch Schienenspieler, die auch defensiv schon können, klar, auch wenn sie defensiv Unterstützung kriegen durch die drei Innenverteidiger, aber bitte auch mehr Offensivprofil haben und auch mal Dribbling-Fähigkeiten und technische Fähigkeiten haben. Also das wäre Wunsch Nummer eins, dass man da auf der Schiene nochmal ein bisschen nachrüstet.
Ja, ich glaube, dass das sehr, sehr sinnvoll wäre und Borussia Dortmund gut tun würde, da ein bisschen mehr spielerische Qualität noch reinzubringen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man nochmal einen, oder besser zwei 1:1 Spieler, also 1-gegen-1 Spieler holt, die in der Offensive in der Lage sind, auf diese Art und Weise auch den Fußball, den Borussia Dortmund spielt, zu verändern, weil dadurch könntest du vielleicht das System wieder verändern.
Mhm.
Ich finde das auch zu defensiv mit den drei Innenverteidigern, da haben wir eben schon im Ansatz drüber gesprochen. Ja, jetzt gibt es ein paar Gerüchte, Diogo Leite, Ramon Hendricks. Ist das der neue BVB-Anspruch? Klar, es sind nur Gerüchte, aber wenn es das ist, auf das wir uns in der Saison freuen können, in der neuen, scheint dem Hörer Olli irgendwie nicht so ganz zu passen.
Ja, also gerade hier der gute Herr von Union, weil im Sommer ja wohl auch der Vertrag ausläuft, der Diogo, das ist so erwartbar für mich. Das sind so Transfernamen, Transfergerüchte, wo ich sage, ja, wundert mich nicht, dass der auftaucht, ist Bundesliga, kennt die Liga, hahaha, ist vielleicht für einen schmalen Taler zu kriegen, weil, wie gesagt, eine Ablöse zahlt sie gar nicht, muss vielleicht Handgeld zahlen und so. Ich würde mir wünschen, generell wieder kreativer zu sein. Also meinetwegen auch mit so einem Cauã-Prates aus Brasilien, ja, selbst wenn der nicht die direkte Soforthilfe ist. Sicher ist ein Transfermarkt schwieriger geworden, weil jeder Verein erstmal auch tendenziell jeden Spieler kennt, das ist alles ergläsern. Aber ja nicht unmachbar. Also warum kriegen es denn andere Vereine hin, da auch irgendwelche Schnapper zu tätigen, die dann trotzdem super auch in die Mannschaft passen und zum Spielstil passen und sofort weiterhelfen und nicht irgendwie 20, 30, 40 kosten. Ja, also das muss ja drin sein.
Ja, das denke ich auch, dass das drin sein muss. Vielleicht auch nochmal nach Osteuropa oder auf den Balkan schauen. Habe ich zuletzt ja auch gesagt, dass das ganz interessant wäre.
Wie findest du denn unser Scouting generell so aufgestellt?
Ja, ich kenne jetzt die einzelnen Leute nicht persönlich, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig zu bewerten. Die Sache ist ja, dass wir nie erfahren werden, welcher Scout welchen Tipp gegeben hat, außer es wird hinterher ein Kracher, dann heißt ja, das ist der Entdecker von XY. Aber es kann ja sein, dass sie sagen, hier, guck mal, Sebastian, der Spieler, oder sie sagen, hey, Lars, guck mal hier, der Spieler. Und sie geben herausragende Tipps, aber es ist dann halt nicht umsetzbar. Das ist ein bisschen das Problem.
Mhm.
Wenn wir jetzt einen jungen Linksverteidiger aus Brasilien holen, der aktuell noch 17 ist, soll er dann mit 18 kommen, ja, dann finde ich das schon mal eine gute Entscheidung, da was zu probieren. Man muss allerdings sagen, gerade bei den Spielern, die aus Brasilien kommen, die Argentinier übrigens nicht, die finden sich in Europa in der Regel schneller zurecht als die Brasilianer, woran auch immer das liegt. Aber dass die schon auch brauchen, also das ist eine Wette, die du da eingehst. Die Wette kann funktionieren, du kannst die Wette gewinnen und du sagst dann in 3-4 Jahren, boah, Riesenspieler hat Borussia Dortmund nochmal 60 Millionen Euro eingebracht und so weiter und der hat sich total etabliert und uns sportlich nach vorne gebracht. Du kannst aber auch in ein paar Jahren sagen, ja, war ein absoluter Flop, hat überhaupt nicht funktioniert. Das weißt du halt dann nicht. Ich kann mich an die Zeit erinnern, du wahrscheinlich auch, als Rainer Kallmund gefühlt aus Brasilien alles gekauft hat, ja, was irgendwie Fußball spielen konnte. Ja, er hat aber ganz, ganz oft auch richtig gelegen, muss man sagen. Also die hatten wirklich sehr gute Spieler. Zé Roberto, davor hatten sie Jorginho und so weiter. Lucio, ja, die haben Top-Leute gehabt. Top-Leute.
Ja, ja.
Kann man nicht anders sagen.
Paulo Sergio und so.
Paulo Sergio, ja. Also die haben nicht Spieler geholt, die schon absolute Megastars waren, sondern die haben Spieler geholt, die dann auch in Leverkusen besser geworden sind. Und wenn man das bei Borussia Dortmund hinkriegen würde mit brasilianischen Spielern oder südamerikanischen Spielern generell, da bin ich der Letzte, der sagt, warum nicht. Aber ich glaube, dass man gerade auch auf dem Balkan und in Osteuropa noch so Schätze finden kann. Ja, ich soll gerade einer in Hamburg spielen, der Chelsea gehört, ist auch nicht der Allerschlechteste. Ja, da würde ich mir wünschen, dass Borussia Dortmund mal so einen Spieler holt.
Genau,
das
absolut.
Muss ja irgendwie möglich sein. Also das
absolut.
Ist ja auch, der ist ja nicht überteuert in dem Moment, nur weil Chelsea den auch haben will. Glaube ich schon, dass Borussia Dortmund sich einen Spieler in dem Alter auch noch leisten kann.
Denke ich auch, ne? Und zum Beispiel bei einem Anselmino ist es ja auch diese Kritik gewesen. Warum holt man den nicht in dem Jahr, bevor der dann zu Chelsea geht, sondern holt ihn als Leih von Chelsea, weil dann ist der Zug abgefahren. Aber in dem Jahr vorher hättest du derjenige sein können, der 7, 8, 9 Millionen für den zahlt. Wir haben das ja in der Vergangenheit auch getan und wir haben ja auch spannende Talente gehabt, die dann auch nie so wirklich gespielt haben oder positionsfremd gespielt haben. Also keine Ahnung, ich habe zum Beispiel damals bei einem Alexander Isak im Sturm schon auch immer gesagt, Junge, da siehst du, wie brutal der mal werden kann. Hat dann auch nicht die Minuten gesehen. Also das heißt, du hast vielleicht sogar gut gescoutet, aber die Spieler nicht spielen lassen, dann wird es natürlich auch wieder schwierig, ne? Also, und da hat man ja noch
wollte
andere.
Ihn damals absolut nicht haben.
Ja, genau. Ja. So, und wenn er mal gespielt hat, wirklich, also selbst mit ein paar Umdrehungen auf der Süd, weil man ein paar Bierchen-Infos hatte, hat man echt sehen können, boah, lass den mal, also war eine Bohnenstange, war körperlich noch nicht so weit, keine Frage, aber du hast wirklich die Fähigkeiten, die sind, die haben dich angesprungen. Ich muss zum Beispiel auch sagen, so das erste Spiel von Ousmane Dembélé war ein Testspiel im Stadion am Zoo gegen den WSV. Erste Saisonvorbereitungsspiel, da hat er gespielt. Ich war logischerweise da, weil ich habe gedacht, komm, ist um die Ecke. Ja klar, das war Regionalliga damals, aber der hat die ja stehen lassen wie Slalomstangen. Also was der mit denen gemacht hat und wie viel besser der war, da wusstest du, hoppala, da haben wir ein Riesentalent. Also man sieht das, finde ich, schon auch an Spielern. Und wie gesagt, das ist doch nicht unmöglich, die zu holen. Also andere Mütter haben auch gute Söhne, ja, die ein bisschen kicken können. Einfach mal wieder ein bisschen kreativer werden, BVB.
Das Sprichwort habe ich so aber auch noch nie gehört.
Ja.
Ja. Quickfire-Frage an dich. Lieber Zweiter mit Kovacs Verwaltungsfußball oder Sechster mit Boschs Harakiri?
Warum denn Boschs Harakiri? Beides nicht. Also ich will nicht langweiliger Zweiter werden, Mann. Ja, dann meinetwegen Zweiter unter Kovac.
Ja, Sechster werden will man dann auch nicht.
Ja, vor allen Dingen nicht mit so einem Fußball, der wirklich einen Ball über die Kette und du warst durch gegen den BVB. Das war auch scheiße.
Warum fühlt sich diese Saison für uns Fans trotz ordentlicher Ergebnisse so ermüdend an? Liegt das deiner Meinung nach eher am oft zähen Fußball auf dem Platz oder den Entscheidungen der sportlich Verantwortlichen? Und was müsste sich deiner Meinung nach konkret ändern, damit sich diese Saison wieder nach Borussia Dortmund anfühlt?
Ob das diese Saison nochmal was wird, wage ich zu bezweifeln. So, wie viel Zeit haben wir noch?
Ja, jetzt gebe ich dir nochmal eine lange Antwort. Also an mir scheitert es nicht. Ich weiß nicht,
okay,
was du das nächste...
Okay, eine gibt's mehr. Nee, eine gibt's mir noch. Okay. Ja, also ich kann da auch nur von mir selber sprechen. Und für mich und anscheinend für viele andere auch ist es nun mal so. Ich sage ja nicht, dass wir nicht äußerst erfolgreich sind. Das sind wir, punktetechnisch. Ne? Und der BVB bemüht das ja auch immer. Ich glaube, das ist im Übrigen auch sowas, was zu einem Dissens führt, auch im eigenen Fanlager. Der BVB teilt ja nur Positives. Also auch die ganzen Insta-Sachen und guck mal, das ist Teamwork. Schlotti übergibt den Ball an Serhou Guirassy. Das ist eine Einheit, eine Mannschaft. Guck mal, bester Punkteschnitt seit 7 Jahren. Guck mal, so viele Tore. Guck mal, so viele Erfolge. Nur 2 Niederlagen in den letzten 28 Spielen. Und das stimmt auch alles. Das ist alles völlig richtig, wenn man auf das Was guckt. Also wir gucken da drauf, was ist. Und das ist äußerst gut. Was der BVB taktisch clevererweise nicht macht, ist auf das Wie zu gucken. Also ja, wir sind gut, aber wie kommt denn das zustande? Und da ist mein Ansatz. Ich gucke Fußball auch immer mit einem Wie. Wie holt mich das ab? Wie kommt das zustande? Und weil das oft sehr zäh ist, nicht inspirierend ist, weil diese Aussagen der Funktionäre sicherlich vielen auch nicht gefallen, weil man sagt, nee, ist doch super, wir sind doch total im Soll, ist doch super und das ist so toll. Und das fing ja auch an mit einem Lars Ricken, nach diesem erfolgreichen Endspurt gegen Holstein Kiel zu sagen, Niko Kovac ist jetzt schon einer der besten Trainer der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund, wo ich gedacht habe, Hilfe, du hattest so viele geile Trainer selber, lieber Lars Ricken, und der BVB hat in der Historie so viele wirklich erfolgreiche Trainer gehabt. Da reichen dir 5, 6, 7 Spiele und einen gerade in die Champions League kommen, um den hoch zu stilisieren zu einem der besten Trainer des Gesamtvereins, habe ich auch schon fraglich gesehen. Und ich glaube, viele sagen da so, hä, das ist aber nicht mein Anspruch. Ich möchte mitgerissen werden. Und ich habe einen Kommentar selber bekommen bei mir und den fand ich ganz geil. Für mich ist Fußball keine Mathe-Klausur. Also ich gucke nicht einfach nur auf irgendwelche Zahlen und Analysen und lese die Statistik und die ist total geil. Wenn ich Fußball so gucke, dann kann ich in Teletext gucken auf Seite 328 und dann gucke ich mir einfach die Zahlen an, der BVB 1-0 gewonnen, super Haken hinter. Wenn ich aber doch 90 Minuten Fußball gucke, dann gucke ich doch 90 Minuten Fußball und dann möchte ich doch auch Fußball sehen, der mir gefällt. Ich meine, ich zahle dafür Geld, entweder im Stadion mit einem Ticket oder mit einem Abo oder sonst irgendwie was. Ich zahle bares Geld, ich investiere Freizeit, bin eben nicht mit meiner Familie zusammen oder sonst irgendwie was. Das heißt, ich möchte doch auch ein bisschen entertained werden. Also Fußball ist Ergebnissport, aber Fußball ist für mich zumindest auch Erlebnissport. Und das Erlebnis Borussia Dortmund ist momentan eher langweilig. Und ich glaube, deswegen kapseln sich emotional immer mehr Leute ab. Und ja, guck doch mal teilweise auf die Tribüne. Ja, wie viele Tickets gibt es denn teilweise noch über Zweitmärkte fürs Stadion? Wie leicht kommt man momentan phasenweise noch an Tickets?
Ja, du kannst jetzt ganz normal Karten für das Spiel gegen Atalanta kaufen, gar nicht
ganz
über den Zweitmarkt.
Ganz normal, genau, ganz normal. Bis zu sechs Stück. Jetzt überleg dir doch mal, warum. Warum ist das denn so? Weil Leute mittlerweile sagen, ey, ich habe anderes und Besseres mit meiner Zeit zu tun, als mir das über 90 Minuten anzugucken mit 2 Stunden Anfahrt, 2 Stunden Abfahrt, keine Ahnung, noch ein bisschen Stress, ich lass noch unfassbar viel Kohle da. Man identifiziert sich nicht mehr mit dem Inhaltlichen und der BVB ist so groß, wenn ich jetzt nicht ins Stadion gehe, geht für mich der Nächste. Wenn der Nächste nicht geht, geht für den der Nächste. Wenn der Sascha starten nicht kann, weil er kommentiert gerade Handball, ja gut, dann geht der Nächste ins Stadion, ja. Also das heißt, es rückt schon jemand nach und für Carsten Kramer ist das Stadion voll und das Stadion sieht pickepacke toll aus und super. Aber wer geht denn dahin? Vielleicht auch mal ein Eventi, der auch mal die Süd erleben will, der auch mal Stadion will, der nicht mitsingt, weil er vielleicht die Lieder gar nicht kennt, der nicht so emotional verbandelt ist mit dem BVB, aber auch mal dabei sein will. Und das heißt, du hast immer noch ein volles Stadion, aber die Stimmung wird schlechter, der Anspruch geht runter. Man kann auf einmal bis zu 6 Karten kaufen. Also es ist ja ein schleichender Prozess und das ist nicht wegzudiskutieren. Und solange das noch nach außen der Schein super aussieht, werden die auch nichts ändern. Aber wenn dir das noch wegbricht, in London bei Tottenham war es genauso. Ich habe mit ein paar Tottenham-Fans sprechen wollen. Ne? Die haben mir alle gesagt, du, sorry, kann ich dir nicht sagen, wir kommen gar nicht von hier. Ja, weil da so Fluktuation drin ist. Die haben alle einen Tottenham-Schal um und gehen mit Tottenham-Trikot ins Stadion. Ja, haben aber keinerlei Verbindung zu dem Club irgendwie. Weil so Weltmetropole, ne, die haben gesagt, ey, wir sind gerade selber, wir kommen zwar aus England, aber sind jetzt auf der Durchreise in London, passt gerade, wir gehen mal ins Stadion. Stadion ist voll, aber mit was für Leuten? Und der BVB ist auf einem verdammt guten Weg dahin.
Ja, ich glaube, dass das gefährlich ist, weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass viele Leute auch in meinem persönlichen Umfeld, ich meine, die haben ja auch alle Dauerkarten,
ja, klar,
sagen, ja, boah, das war aber wieder schlecht. Die gehen aus dem Stadion und sagen, boah, das war aber wieder schlecht. Ja. Also schade, dass ich nicht bei diesem Spiel gegen Heidenheim im Stadion gewesen bin, um auch noch ein bisschen zu spüren, wie die Atmosphäre war. Deswegen ist vielleicht diese Frage gar nicht schlecht. Frage an euch beide, 3 Sachen, die ihr euch für den BVB 2026 wünscht. Ich wünsche mir keine Vertragsverlängerung für gewisse Spieler.
Ja.
Dann wünsche ich mir im Sommer einen Verkauf der Spieler, die nur Flausen im Kopf haben.
Ja.
Und ich wünsche mir wieder mehr Mut bei der fußballerischen Herangehensweise. Welche 3 Sachen wünschst du dir?
Unterschreibe ich dir allesamt genauso. Das wären meine Wünsche. Mutigeren Fußball spielen, mutiger in der Kommunikation sein, wirklich mal wieder eine BVB-DNA definieren, die auch es verdient hat, eine BVB-DNA zu sein. Wofür will ich als Borussia Dortmund stehen, inhaltlich? Und wie gesagt, dann gewisse Spieler als Altlasten nicht verlängern und Spieler, die nur Kappes im Kopf haben, bitte auch an die Sonne tun. Also ich bin da komplett bei dir.
Jetzt pass auf. Du bist der alleinige Entscheider von Borussia Dortmund für einen Tag und darfst einen Verantwortlichen austauschen. Wer wäre es und durch wen würdest du ihn für den größten Impact ersetzen?
Lars Ricken durch Markus Krösche.
Ah, Ricken durch Krösche, nicht Kehl durch Krösche?
Nee, weil ich glaube, der Geschäftsführer Sport ja nochmal einen drüber ist und er ist ja auch Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt und er vielleicht dann die Möglichkeit hat, für darunterliegende Personalien die Marschroute wieder vorzugeben und es dann vielleicht in Kombination mit einem Kehli sogar besser hinbekäme. Also man sagt ja immer so schön, der Fisch stinkt vom Kopf, deswegen habe ich überlegt, ob ich noch einen weiter höher gehe, aber sportlich ist es ja nun mal hauptverantwortlich Lars Ricken, jetzt per Neudefinition. Und Carsten Kramer ist zwar Sprecher der Geschäftsführung, aber sportlich ja nicht unbedingt relevant. Und deswegen wäre es dann, wenn ich nur einen habe, Lars Ricken, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich sie alle. Aber gut.
Ich nehme noch eine letzte Frage mit rein. Finde ich ganz interessant. Ist jetzt gut 1 Jahr Ricken und Kovac. Ja, ungefähr. Und das Spiel in Bologna damals war natürlich auch der absolute Wahnsinn. Naja, also gut 1 Jahr Ricken und Kovac. Was war top, was war flop?
Top ist eine Defensive, die ein Niko Kovac aktuell so hinbekommt mit dem BVB. Top ist für mich eine Athletik, eine Körperlichkeit von Borussia Dortmund, eine körperliche Robustheit, die wir mittlerweile haben, dass wir uns körperlich auf dem Platz wehren, egal was uns da entgegengebracht wird. Vorher war es ja so, du wusstest, spielst du eklig gegen den BVB, hast du den BVB schon besiegt, das ist nicht mehr so. Du schießt nicht mehr so leicht Tore gegen den BVB, auch wenn wir zuletzt wieder ein paar mehr kassiert haben, das ist absolut top. Top ist Niko Kovac als Persönlichkeit per se, finde ich. Ich finde den ultra sympathisch an sich und würde auch nicht an Niko Kovac alleine alles festmachen. Das ist mir viel zu kurz gegriffen. Finde ich also auch top. Top fand ich den Endspurt, uns noch in die Champions League zu bringen. Das hat er auch brutal gemacht. Top finde ich die Fans nach wie vor. Stadion ist voll und die Fans sind da für ihren BVB.
Ergebnisse sind doch auch top.
Ergebnisse alleine sind auch absolut top. Also Resultate, das, was der BVB da so publiziert, stimmt ja. Also das ist absolut top. Tabellenplatz ist demnach auch absolut top.
Das waren jetzt ganz schön viele Top-Sachen.
Ja. Und was
dafür, dass wir alle so unzufrieden sind, ganz schön viele Sachen.
Es ist ja auch nicht so, dass man das nicht wertschätzt. Also es ist vieles top. Und man denkt dann immer, nee, wenn man sich so auf das Negative oder auf das Kritische vielmehr konzentriert, weiß man das Positive nicht. Nein, nein, ich weiß das Positive auch. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Nur die anderen Sachen, auf die nicht geguckt werden, sollte man auch mit reinnehmen. Und deswegen tue ich das.
Mhm. Ja, und Flop?
Flop ist Spielweise. Die gefällt mir nicht. Flop ist Außendarstellung. Flop ist Kommunikation. Flop ist Transferpolitik. Ja.
Das sind jetzt schon essentielle Sachen.
Ja, weniger, aber schwergewichtigere. Ja, ja. Aber das sind so meine größten Flops. Hast du noch welche?
Nee, da kann man schon so mitgehen. Die Spielweise ist für mich das größte Problem, weil ich glaube, wenn die Spielweise anders wäre, offensiver, bisschen mehr Spektakel, dann ist natürlich auch die Kommunikation eine ganz andere. Dann nimmt man die Dinge ja auch anders wahr.
Das ist richtig.
Dann wäre es vielleicht nicht so schlimm, wenn sie nicht sagen, wir wollen deutscher Meister werden, wenn die Spielweise die Leute mitreißen würde. Ich glaube aber, dass so eine eher konservative, ich will nicht sagen destruktive, das stimmt nicht, eine
konservative Spielweise
auf Dauer natürlich dafür sorgt, dass Borussia Dortmund seine Kern-DNA verliert. Du hast eben gesprochen, es muss wieder eine definiert werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die DNA von Borussia Dortmund relativ eindeutig ist über die Jahrzehnte dieses Vereins oder mehr als ein Jahrhundert. Ja, das ist eigentlich relativ klar, was die DNA dieses Vereins ist. Und dementsprechend, wenn man das zu lange in eine andere Richtung hat, dann entfremdet sich das ein bisschen und die Emotion geht verloren, die Bindung geht verloren. Das sehe ich als so das größte Ding und deswegen hoffe ich, dass die Spielweise sich verändert, zur neuen Saison dann ja spätestens. Ich glaube auch, in dieser Saison wird das nichts mehr, was vielleicht dann für eine volle Saison von Niko Kovac durchaus okay ist, aber dann muss ab dem Sommer muss sich da was zum Positiven verändern. Und dann gab's dann auch bei der Analyse keine Ausreden mehr geben von wegen, ja, letztes Jahr war Club-WM, dieses Jahr war die Fußball-WM und dann gibt's hier und da Probleme mit Spieler kamen wieder sehr spät, weil sich alles hinausgezögert hat. Das will ich dann halt nicht mehr hören. Ich möchte, dass sich da was verändert und dass wir spielerisch wieder begeistern. So,
ja.
Und dann ist es auch okay, wenn man vielleicht 5 Punkte weniger holt am Ende der Saison, nur Dritter wird anstatt Zweiter, aber vielleicht ein bisschen mehr Begeisterung hat bei den Leuten. Und ich glaube, dass damit die Leute auch zufriedener wären.
Ja, so, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen und das will ich nochmal einmal kurz mit reinnehmen, weil es einfach gerade thematisch gut passt und mir auch noch wichtig ist für die Leute auch da draußen, weil du auch gesagt hast, also der Verein bleibt ja der Verein. Ja, egal welche Funktionäre ihn gerade federführend begleiten und deswegen, ich liebe ja und identifiziere mich ja mit dem Verein und das ist genau der Punkt, den ich auch immer anspreche. Also deswegen nur der BVB, aber nur der BVB klingt am Ende komisch, wenn ich gerade irgendeine Tirade losgelassen habe, ja? Also wie passt das eigentlich? Aber das richtet sich ja tatsächlich an die, die momentan den BVB führen. Und ich muss mich auch immer wieder resetten und sagen, nein, nicht der Verein ist scheiße. Nein, 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 den liebst du, lieber Daniel. Und das wird sich nicht ändern. Aber so, wie er momentan geführt und gelebt wird, kann ich mich einfach selber auch nicht damit identifizieren. Und dann wirkt es manchmal wie so eine BVB-Antitirade. Aber es ist nicht die BVB-Antitirade, sondern wirklich eine Funktionäre. Und ich glaube, wir haben ja schon drüber gesprochen, gehe ich ins Stadion, gehe ich nicht ins Stadion, ne? So habe ich da Bock drauf. Man hat schon Bock auf Borussia Dortmund, aber ich glaube viele einfach nicht auf das, was Borussia Dortmund momentan so ist. Und du hast selber auch gesagt, man war auch schon vor den jetzigen handelnden Personen Fan und man wird es auch danach sein, Aber jetzt gerade kann man das so mit Leben füllen. Und ich persönlich kann das momentan auch nicht, weil leider die, die das auf dem Rasen machen, die das Trikot tragen, die drumherum sind, wenn ich die sehe, dann ist es nicht für mich Borussia Dortmund. Und du hast gesagt, die DNA per se im Verein ist klar. Wenn ich mir den Film von Jan-Henrik Rusecki reinziehe, ne, am Borsigplatz geboren, über die Geschichte, über die Historie, kriege ich Gänsehaut und habe ich geweint, weil das so bewegend war. Hat aber nichts mit dem zu tun, wie es momentan geführt und gelebt wird. Und das ist der große Punkt. Und dann muss ich auch sagen, für die Leute, die das momentan machen, gehe ich auch nicht mehr ins Stadion. Tut mir dann für den Verein weh, weißt du?
Ja, aber du gehst ja für den Verein Borussia Dortmund ins Stadion. Also weil ich ja, also die Leute wissen das ja, ich bin ja auch Lazio-Fan, ja. Und dann sagen die, ja, aber guck mal, was da für Leute, mit welcher politischen Gesinnung da Leute ins Stadion gehen und was da in der Vergangenheit immer los war. Und dann sage ich, also das würde ja jetzt implizieren, dass ich auch so denke, das ist nicht so. Das Zweite ist, ich bin Fan des Vereins, ich bin nicht Fan der Fans. Und bin nicht dafür verantwortlich, was andere Fans machen, unabhängig davon, dass wir da mit einer internationalen Gruppe von Laziadi auch in diese Richtung arbeiten, dass das immer besser wird. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber das ist in Italien sowieso mal ein ganz, ganz großes Thema. Da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Aber am Ende bin ich Fan des Vereins. Ich bin nicht Fan des Präsidenten. Ich bin nicht Fan des Trainers, außer der gewinnt natürlich einen Titel nach dem anderen. Das ist ja was anderes. Aber ich bin auch nicht Fan des Sportdirektors oder des Sportvorstands. Das bin ich nicht. Ich bin Fan dieses Vereins bzw. dieser Mannschaft. Davon bin ich Fan. Und das hast du ja gerade auch nochmal unterstrichen. Ich verstehe auch deine Sichtweise. Ich glaube, dass ganz viele Leute da draußen das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde immer, die These ist, ich bin Borusse oder Borussin und das bleibe ich auch.
Ja.
So, Punkt. Und da würde ich mir hoffen, dass die Spielweise in Zukunft wieder dazu beiträgt, dass dieses Wir-Gefühl bei Borussia Dortmund wieder größer wird, als es aktuell der Fall ist. Können wir uns darauf einigen?
Ja, ich denke schon. Ich glaube, es ist zum Beispiel auch so, ich würde schon sagen, zum Beispiel, kannst du gerne klippen. Ich würde nämlich zum Beispiel schon sagen, ich bin ein Erfolgsfan. Oh. Kann ich auch nochmal kurz erläutern, warum? Weil für mich ist es so, also klar, ich bin natürlich 94, 95, 96 zu erfolgreichen Zeiten auch Fan geworden, habe den Verein kennen, lieben, gelernt, auch durch erfolgreichen Fußball. Aber für mich war eigentlich vielmehr der Erfolg ein blutender Matthias Sammer, ein zum Fußballgott gewordener Jürgen Kohler mit einer Grätsche gegen Manchester United. Das waren so Schlüsselszenen, weil ich mir gedacht habe, guck mal, diese Spieler, die da spielen, die werfen sich und ihre körperliche Gesundheit und all das, die werfen das alles rein für diesen Verein. Was muss das für ein besonderer Verein sein, wenn die quasi blutend über den Platz rennen für diesen Verein, wenn die alles hinwerfen? Also, da muss ja irgendwas sein für diesen Verein. Und so bin ich quasi Erfolgsfan geworden. Und ich würde sogar sagen, den Erfolg, den ich mir wieder wünsche, ist kein Tabellenplatz, ist kein Titel, ist keine Meisterschaft. Ich würde es wieder als Erfolg verbuchen, wenn ich hinterher gut gelaunt aus dem Stadion gehe und sage, boah, das war geil. Wir haben zwar vielleicht nur unentschieden gespielt, vielleicht sogar knapp verloren, aber boah, was war das, eine Schlacht, und wir haben alles gegeben und ich bin glücklich und abgeholt und emotional gepackt und mitgerissen. Das ist ein Erfolg für mich als Fan und deswegen bin ich ein Erfolgsfan.
Das ist ein passendes Schlusswort. Ja, ich glaube, besser hätten wir das Ding hier heute nicht beenden können. Daniel, ich danke dir recht herzlich, dass du dir über anderthalb Stunden für mich Zeit genommen hast und natürlich auch für die Leute da draußen. Wir sind in die Nachspielzeit gegangen. Die letzten Ausgaben waren teilweise ein bisschen kürzer, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, wie lange haben die Leute Zeit, die ich einlade. Wenn ihr übrigens auch nochmal Ideen habt, schickt gerne Vorschläge per Instagram als private Nachricht oder info@schwarzgelberunde.de. Schaut auch gerne auf der Internetseite vorbei, schwarzgelberunde.de. Ihr könnt es liken, kommentieren, teilen, wo ihr das seht oder hört. Schickt es an andere weiter. Das ist immer gut. Ihr könnt bei Toxi Pöhlers natürlich auch sehr, sehr gerne reinschauen. Und ja, dann war es das für diese Woche. Nächste Woche haben wir wieder eine Menge zu besprechen. Da bin ich mir relativ sicher, denn es gibt ein Spiel in Wolfsburg, das vielleicht schwieriger werden könnte, als wir das aktuell glauben. Aber gut, es wurde ja auch bei Union Berlin gewonnen und da haben wir kurz vorher auch alles schon in Grund und Asche geredet. Daniel, nochmal danke für deine Zeit und bis nächste Woche, liebe Leute. Ciao.